Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Lobeshymnen anschließen könnt, aber es ist wirklich, ich habe das ausgemacht und war so, oh, ich habe gerade so einen guten Film gesehen. Erstmal mein Tagebuch geschrieben, heute habe ich so einen guten Film gesehen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, vielen Dank, dass du den mit reingenommen hast, weil gerne. Ich glaube, sonst hätte ich den so schnell nicht geguckt. Hallo Lisa und Laura, erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Sagt mal, auf welchen Film freut ihr euch 2025 eigentlich am meisten?
Darf man nur, also erstmal frohes Neues auch an euch. Es gefühlt schon wieder illegal, das zu sagen, weil es schon wieder Mitte Januar ist. Darf man nur einen Film sagen oder darf man auch mehrere Filme sagen?
Also, ich habe eine lange Liste, insofern wäre es unfair, wenn du nur einen nennen dürftest.
Okay, ich habe auch eine Liste gemacht.
Erzähl.
Also, soll ich das alles, ich präsentiere das jetzt alles.
Präsentieren.
Okay, also ich habe mich zunächst auf Nosferatu gefreut, auch wenn ich Angst hatte, weil ich, wir wissen ja, ich und Horrorfilme immer ein bisschen kritisch. Aber ich bin reingegangen jetzt schon und es war gut.
Ah, okay.
Und dann habe ich...
Wenn mir die Bahngötter gewogen sind, dann schaue ich mir den noch diese Woche im Kino an. Mal sehen,
okay,
ob es
klappt.
Dann
hoffen wir mal, dass die Bahngötter und die Nosferatu-Götter dir... gewogen sind. Ich bin da gespannt, was du sagst. Eigentlich könnte ich jetzt in so eine Discussion über Nosferatu abschweifen, aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle mal lieber. Genau, Baby Girl freue ich mich drauf. Der neue Film mit Nicole Kidman, die ja aus irgendeinem Grund, glaube ich, einfach nicht mehr schläft, sondern einfach jeden Monat 3 Filme dreht. Ich weiß nicht wie. Und Serien auch. Also es ist wirklich krass. Dann habe ich das Gefühl, und das werfe ich jetzt mal, ich will nicht sagen, es ist ein Vorwurf, es ist eine Beobachtung. Ich beobachte, dass der ganzen Filmwelt nicht so richtig bewusst ist, dass Paddington 3 Ende des Monats rauskommt. Das halte ich für einen wichtigen Umstand, der öfter erwähnt werden sollte. Da freue ich mich nämlich auch sehr drauf, denn ich liebe die Paddington-Filme. Und genau, dann habe ich noch Mickey 17, der neue Film von, ach, jetzt weiß ich nicht meinen
Bong
Aussprechen. Bong Joon-ho, der Parasite-Dude. Dann habe ich, freue ich mich natürlich auch, die letzte Trilogie war ja ein bisschen umstritten, aber ich freue mich immer auf neue Jurassic World / Jurassic Park Filme. Deswegen freue ich mich auf den, der jetzt dieses Jahr mit Scarlett Johansson und Jonathan Bailey rauskommt. Dann freue ich mich auf das Freaky Friday Reboot, oder nee, das ist ein Sequel, das Freakier Friday. Und natürlich auf den zweiten Wicked-Film. So, das war meine Liste.
Jetzt wow.
Jetzt könnt ihr ergänzen und hinzufügen.
Laura,
ich habe sogar noch ein paar. Ich habe ein paar, die noch nicht genannt worden sind.
Ich freue mich einfach auf so jeden zweiten Film, der rauskommt anscheinend.
Ich freue mich.
Ja.
Auf Maria mit Angelina
Jolie.
Oh
ja, stimmt.
Startet Anfang Februar. Mhm. Ich freue mich auf, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich freue. Ich freue mich ein bisschen auf Captain America. Schon,
ja,
irgendwie.
Ja,
mal gucken.
Ist auch
ich bin verhalten. Ich bin verhalten,
ich
was
auch.
Captain America angeht. Ja. Ich will es sehen, aber mal schauen. Ich freue mich sehr auf den neuen Film von Andrea Arnold, weil eine meiner Lieblingsregisseurin, Bird, kommt raus,
oh,
auch
mit,
im Februar.
Mit Sabrina Carpenters Boyfriend, Barry Keoghan. Warum bin ich so sehr in der Sabrina-Lore drin, dass mir ihr Name zuerst einfällt? Okay, aber ja.
Dann kommen wir zur Mitte des Jahres. Da gibt es zwischendrin auch noch andere Filme, wo ich mich nicht ganz so freue, aber die auch existieren. Zum Beispiel, obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine Dokumentation, die kommt raus im März, Malqueridas heißt die, und das ist ein Porträt über Mütter und Gefängnis, also Mütter im Gefängnis.
Okay. Klingt krass.
Habe ich gesehen, den Trailer, und war so, okay, will ich sehen. 28 Years Later kommt im Juni.
Ah, das ist dieser
Zombie. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch auf Fabians Liste gewesen. Das habe ich dir weggesnatcht. Du kannst gleich was dazu sagen einfach. Dann sage ich nichts mehr dazu, außer den Titel. Dann wahrscheinlich im Juni kommt auch der F1-Film mit Brad Pitt, produziert von Lewis Hamilton.
Oh, das ist ja dein Film, Laura. Das muss doch
ich freue mich seit Ewigkeiten da drauf, weil, wie ihr vielleicht wisst, ist das ja richtig groß angegangen, ne? Also die haben, Mercedes hat alte Boliden zur Verfügung gestellt, die haben ein komplettes, die haben über die letzten 2 Jahre sind die immer wieder im Grid aufgetaucht und haben ein komplettes Formel-1-Team quasi gefaked. Die standen teilweise ganz am Anfang, wenn die Hymnen gespielt werden, stand da Brad Pitt noch nebendran und Damson Idris als 2 weitere Fahrer. Die wurden dann immer so gecaptured irgendwie bei der offiziellen Formel 1 Übertragung.
Okay, krass. Ich frage mich, was das für ein Budget verballert hat. Also man muss dazu sagen, für Leute, die uns vielleicht nicht so häufig hören, dass Laura ein krasser Formel 1 Fan ist und deswegen ist es quasi Ja, ja, also ich bin gespannt, wie du überlebst eigentlich bis Sommer.
Ich glaube, das ist tatsächlich der, also das ist so das große Ding, worauf ich mich freue. Dann aber auch noch Menschen sollten erhalten, es gibt eine Wiederauflage von Momo. Momo war ja mein absoluter Lieblingsfilm, als ich Kind war. Und Christian Ditter hat sich dem angenommen. Das kommt im September raus.
Oh, okay.
Mhm. Ein deutscher Film dann aber, oder?
Ich glaube, es ist ein internationaler Film. Momo war ja auch ein internationaler
Film. Warte, hat er so einen weirden Titel?
Momo und die grauen Männer.
Ach so, nee, dann ja? nicht. Dann, aber das, war das nicht eine Serie früher? Oder nee, war es zu meiner Zeit?
Hallo?
bei mir gab's immer so eine, ich dachte, das war so eine Serie. Lief das nicht immer früher? Das fand ich ein bisschen gruselig auch. Es war immer so ein bisschen dark und Kafkaesque irgendwie.
Der Film ist dark und Kafkaesque. Ich weiß nicht, ob es eine Serie gibt, weil dann habe ich die nicht gesehen. Dann muss das deine Kindheit gewesen sein. Ja. Meine Kindheit war ein Film.
Meins war eine Serie. Okay. Ich guck das jetzt nicht.
Genau. Und dann, genau, dann kommt auf jeden Fall, dann kommt Blade raus im November.
Meinst du?
Maybe.
Ah, ach so,
wir sollten nicht drauf wetten. Ja.
Ja, okay, wir wetten nicht drauf, aber vielleicht.
Ja, niemand.
Also im Moment gerade sieht's so aus, aber who knows. Genau, und Wicked 2 würde ich mich auch total drauf freuen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Avatar rauskommt, oder?
Oh,
oh Gott, der 15. Teil, ja.
Ja, Avatar.
Ja.
Jupp.
Dann, okay, das waren auch sehr viele. Okay, dann habe ich doch nicht so viele. Vielleicht hätten wir uns irgendwie auf 3 oder so reduzieren
Ach,
sollen.
Quatsch.
Also ich glaube, wirklich am meisten gespannt bin ich auf 28 Years Later. Ich weiß noch, was wir damals, als die als 28 Weeks Later in die Kinos kamen, haben wir tatsächlich so Witze gemacht. Haha, wie heißt denn dann der dritte Film 28 Years Later? Und ja,
Ach so.
Fast ja. 28 Jahre später stehen wir da. Und es gibt tatsächlich einen neuen Film von Danny Boyle und auf den ich mich, weiß nicht, freue, aber der Trailer sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt, was draus wird. Wird ziemlich cool. Ja, Mickey 17, da bin ich so, okay, das kann total furchtbar werden, aber kann auch echt lustig werden.
Ja.
Und wen ich auch noch erwähnen möchte, ist der Superman-Film von James Gunn am 10. Juli. Da ja. war ja der Trailer und ich bin absolut kein Superman-Film, aber das sah interessant aus. Das sah cool aus. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Ein neues Jahr ist angebrochen. Endlich können wir über unsere Lieblingsfilme von 2024 reden. Kleiner Disclaimer, das wird jetzt keine objektive Liste der besten Filme. Hier geht's nur um unsere Lieblingsfilme. Also keine Konklave oder Zone of Interest oder so. Auch vorweg, wir verzichten natürlich auf Spoiler, aber wer weiß, wie tief wir so über Filme reden werden. Wir, das sind auch im neuen Jahr Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac, die auch schon ein erstes Video hochgeladen hat. Hallo Lisa.
Hallo, ich muss gerade mal kurz überlegen, was ich eigentlich hochgeladen habe, aber stimmt, das Severance-Video meinst du wahrscheinlich.
Ja, da hast du halt schon länger dran gesessen.
Ja, das ist halt, korrekt. Ja.
Ja.
Aber ja, hi.
Genau. Ja, hi. Und Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie und Dokumentationen. Mal sehen, ob sich das in ihrer Liste widerspiegeln wird. Wink, wink. Mhm. Hi, Laura.
Hallo.
Hallo. Und ich bin natürlich auch mit dabei, Fabian Douglas. Ihr kennt mich sonst auch von GigaTV Mac. Und bevor wir zu unserer persönlichen Top 3 kommen, erstmal ein wenig Werbung. Vielleicht habt ihr ja zu Weihnachten ein neues Handy geschenkt bekommen. Was macht ihr jetzt mit eurem alten? Wenn ihr euch das fragt, seid ihr nicht allein. Rund 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte verstauben und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben. Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Zurück aus der Werbung, dann kommen wir endlich zu unserer Top 3 und wir beginnen natürlich mit Platz 3. Lisa hat auf Platz 3, ich nehme es mal vorweg, Challengers. Den könnt ihr jetzt schon auf Prime Video gucken im Abo. Ja, worum geht's da? Es ist ein romantisches Sportdrama von Luca Guadagnino, der hat ja Call Me By Your Name gemacht, über das Liebesdreieck einer Tennistrainerin, ihrem Ex-Freund und ihrem ebenfalls tennisspielenden Ehemann. Lisa, Challengers hat ja bei den bisherigen Preisverleihungen vor allem im Bereich Musik abgeräumt und weniger jetzt in den Hauptkategorien. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich habe auch, also ich meine, das klang jetzt negativ. Ja, ich habe den Film, Laura lacht so und ich so, Moment mal, was habe ich da gerade gesagt?
Ist doch gar nicht so gut.
Ist doch gar nicht scheiße. Ich habe es nur wegen der Musik geguckt. Nee, ich wollte damit sagen, dass ich den Fakt, dass es nominiert oder Preise bekommen hat für den Soundtrack, verstehen kann. Unabhängig jetzt, wie man davon, wie man den Inhalt findet oder nicht findet. Denn der Score ist nämlich, also ich finde, also der Score ist quasi so ein, ja, ich glaube, der wurde so von Berlin-Techno, so 90s-Techno irgendwie inspiriert und das hat so ein total so ein, bringt so einen energetischen Schwung in den Film rein. Also ich finde, der Film ist halt eher so was Getriebenes irgendwie, die Charaktere sind auch sehr getrieben und der Soundtrack ballert da einfach so richtig schön rauf. Und dann habe ich den irgendwie nach dem Gucken kurz vergessen und dann wurde der mir durch Zufall in so eine Jogging-Playlist von mir reingespült, von meinem Algorithmus und ich so, hä, oh mein Gott, ich muss diesen Soundtrack oder diesen Score wieder hören. Und ja, ist auf jeden Fall einer der Pluspunkte, aber dann hätte ich mir auch eine Spotify-Playlist anhören können und hätte ja nicht den Film gucken können, gucken müssen. Also, ja, nee. Ich habe tatsächlich, ihr habt den beide auch gesehen, ne?
Ja.
Das ist okay. Fabian guckt verlegen zu Boden.
Ja, aber ich habe es tatsächlich nicht mehr zeitlich geschafft. Ich bin nämlich am Wochenende umgezogen. Dementsprechend hatte ich da andere Prioritäten, als auf der Couch zu sitzen, während rings um mich Kisten weggeräumt werden.
Das wäre ein bisschen witzig gewesen.
Nein, ich muss den Film gucken.
Ich muss arbeiten.
Fernseher wieder auspacken. Nee, also ich habe das erste Viertel geguckt, so den ersten Akt oder so. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, was glaube ich so, was ich nirgendwo gelesen habe, dass der Film ist nonlinear.
Ja,
also
genau.
Das ist voll gemein, weil da wird dann so auf so ein Match hingearbeitet oder hingeteased und dann fängt es an und dann mittendrin wird dann cut irgendwie 2 Jahre vorher oder so. Das ist voll gemein.
Nee, genau, das wollte ich aber auch erwähnen. Dann weißt du ja quasi dann so ein bisschen dann, worum es da geht, weil ich das nämlich total spannend fand mit der Struktur. Ich muss sagen, am Anfang war ich dann auch kurz verwirrt und habe kurz gebraucht, um reinzukommen, weil ich halt so war, warum springen wir jetzt weg? Jetzt wird's auch gerade spannend. Ich mag Sport, ich will wissen, wie das ausgeht. Aber dann, Buffy ist gerade geentert vor Fabians Mikrofon.
Willow klettert mir nicht auf den Schoß, das macht nur Buffy.
Classic Buffy. Die Struktur fand ich super spannend. Vor allem gab es ja immer wieder quasi so Momente, wo es dann die Hauptstory um dieses Spiel dann wieder unterfüttert wurde mit noch mehr Hintergrundinformationen zu den Charakteren. Und das fand ich sehr spannend. Dann generell zu den Charakteren auch. Wie kann es sein, dass Zendaya einfach in jedem Film und jeder Serie Slate? Ich weiß nicht, ich fand, vielleicht habe ich irgendwas nicht geguckt, wo sie mal schlecht war oder so. Ich weiß nicht, ob das jemals schon mal passiert ist. Meiner Meinung nach irgendwie nicht. Also ich finde, sie ist einfach, also ich weiß nicht, war irgendwie sehr, also ich finde, in dem Film hat man auch mal wirklich auch gesehen, was bei ihr einfach so abgeht, schauspielerisch. Und ich fand das den Film halt so cool, also weil ich es irgendwie spannend fand, wie diese Figuren so verwoben waren und alle hatten so ihr eigenes Schicksal oder die waren alle so ein bisschen so gefangen in ihrem eigenen Leben. Also Tashi, also die von Zendaya gespielte, die, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spoiler ist, ich glaube, das hat man auch schon im Trailer und so gesehen, ne, mit ihrer, dass ihr halt was passiert in ihrer Sportkarriere, womit sie dann quasi umgehen muss und sie überträgt dann quasi oder projiziert dann quasi ihre Karriere auf einen von den anderen Dudes sozusagen und versucht dann halt sozusagen ihn dazu zu bringen, so ihren Traum zu leben, aber eigentlich gibt's dann auch noch den dritten Dude, der irgendwie eigentlich unter seinem Potenzial lebt und dann irgendwie der einzige Weg für ihn ist, um okay, Buffy, sorry, ich bin so abgelenkt davon, dass Fabian hier von der Katze attackiert wird nebenbei im Podcast.
Keep talking, ich überlebe es.
Genau, nee, ich wollte nur sagen, da gibt's ja quasi Tashi, dann gibt's Person Nummer 2, Art, der auch ein guter Tennisspieler ist, aber nicht so gut wie, wer ist der dritte jetzt?
Patrick Zweig.
Genau, und die beiden waren quasi mal so ein Duo und dann kam es halt zu einem Zerwürfnis und aber eigentlich hängen die halt alle voll krass zusammen und man merkt halt so, die haben halt so eine ganz eigentlich toxische Dynamik, aber man weiß halt irgendwie auch so aus diesen Hintergrundgeschichten, woher das kommt und ich war einfach, ich weiß nicht, irgendwie war ich einfach fasziniert davon und hab das gerne geschaut. Ja,
das hat mich richtig sauer gemacht.
Laura, so war der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe.
Nee, also ich habe ja jetzt nicht den ganzen Film geguckt, das werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Aber ich habe gemerkt, dass der so voll so eine Dynamik entwickelt hat, so einen Sog, der dich so in den Film reinzieht. Also ja, die Kamera ist voll dynamisch, die Schauspielenden sind auch echt interessant, vor allem so die Dynamiken zwischen denen. Und dann kommt natürlich noch die Musik hinzu, die jetzt auch schon preisträchtige Musik kommt jetzt noch hinzu. Das ist so ein Film, der dich wirklich reinzieht und der, also da, wo man wirklich dranbleiben muss, es sei denn, man muss aufhören, weil man einen Witcast aufnehmen muss.
Ja, genau. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass ich es halt cool finde, wie Tennis als Metapher für Beziehungen und Beziehungen als Metapher für Tennis verwendet werden. Das hat mir gut gefallen, weil es wird ja auch immer gesagt in dem Film, Tennis ist ja eigentlich, oder so ein Tennis-Match ist ja quasi auch wie so eine Beziehung und man macht das irgendwie zusammen und ist da in so einer ganz eigenen Sphäre und so. Und dieses quasi, ja, diese Beziehung zwischen den Personen hat ja auch so eine, ja, so eine kompetitive Dynamik irgendwie. Aber irgendwas daran hat Laura zornig gemacht, Laura. Was hat dich zornig gemacht?
Also erstmal grundsätzlich, ich bin auch totaler Fan grundsätzlich von Trent Reznor und Atticus Ross, weil ich finde, alle Soundtracks, die machen, sind immer geil.
Die haben auch Social Network und so gemacht, ne?
Ja, genau.
Was haben die noch gemacht?
Müsste ich auch
andere Sachen.
Andere Sachen.
Ach, Gone Girl haben die noch gemacht, glaube ich.
Ja. Und ich fand den ersten Akt vom Film mega geil und der hat mich auch total reingezogen. Und dann ist es für mich im zweiten Akt so auseinandergefallen, weil ich gemerkt habe, dass halt irgendwie so Style over Substance, ich konnte viele von den Aktionen von den Charakteren überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Denn man muss dazu wissen, ich habe auch lange Tennis gespielt. Darstellung funktioniert ganz oft irgendwie nicht. Also wie Tennis benutzt wird, funktioniert ganz oft nicht.
Okay, das kann ich jetzt nicht sagen, als ich habe nie Tennis gespielt. Ist ja spannend, dass man das aus der Perspektive, da haben wir dann jetzt ja auch die Sicht.
Weil ich halt teilweise so dachte, also ich finde zum Beispiel diese Narrative, dass Art nicht der beste Tennisspieler ist, obwohl er dann später halt quasi auf der Weltrangliste irgendwie ganz weit oben ist, weil es halt irgendwie darum geht, dass die anderen mehr Talent haben oder dass gerade irgendwie der andere, wie heißt der nochmal?
Patrick.
Patrick, genau.
Hallo, hier ist Patrick. Patrick. Wir müssen einfach an SpongeBob denken.
Dann nein, hier ist Patrick. Patrick.
Stimmt. Ich finde, diese Narrative, dass Patrick halt dieses rohe Talent hat.
Ja.
Davon kannst du dir am Ende im Tennis nichts kaufen. Darum geht's nicht. Weißt du, es geht darum, wer am Ende die mentale Stärke hat, so ein Match zu gewinnen. Und das macht die Champions aus. Wenn du dir die Champions anguckst im echten Tennis, dann siehst du, dass die das beides kombinieren. Und ich finde dann die Narrative darauf zu beschränken, dass eine Art nur Glück hat, weil er von Tashi trainiert wird und deshalb so gut. Das ist Bullshit.
Das fand ich gar nicht. Ich finde, der Film hat es schon klar gemacht, dass er auch richtig gut ist, aber eben dieses letzte Quäntchen Talent fehlt und es geht ja auch ganz viel darum, dass Patrick sozusagen dieses eben, keine Ahnung, jetzt meinetwegen in dem Film gottgegebene Talent eben nicht durch dieses Training und diese Disziplin halt so sehr nutzt, dass er eben Platz 1 sein könnte. Also so habe ich das jetzt.
Naja, aber ich finde dann, die Narrative ist ja trotzdem immer noch, dass wenn du dann sagst, dass Patrick der bessere Tennisspieler ist, nein. Gewinnt er die wesentlichen Matches? Nein.
Ja, weil er nicht so diszipliniert ist. Aber theoretisch könnte er halt, er war in der Vergangenheit halt immer besser als Art. Aber jetzt geht es halt quasi darum, ob es immer noch so, weil es ja auch diese persönliche Connection und weil die sich so gut kennen und so. Aber ich kann es verstehen.
Ich finde, da gibt's Lücken halt einfach. Irgendwie so, wie das aufgezogen wird, hat es da Lücken gegeben. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich habe Tashis Charakter dann irgendwann auch nicht mehr, also die Motivation dahinter dann nicht mehr richtig verstanden. Weil für mich wird das am Anfang so inszeniert, dass sie eine wahnsinnige Chemie hat mit einem von den beiden. Und das wird aber dann irgendwann so gebrochen, also hier no spoilers, ich verrate nicht mehr, es wird dann halt irgendwann gebrochen und auch das wird mir nicht richtig erklärt, warum das so ist und das ist dann halt irgendwie wieder so ein bisschen plot-driven, weil ich will halt die Komplikationen in diese Beziehung reinschmeißen und es wird für mich nicht authentisch aus den Charakteren heraus erzählt und gerade bei so einem Film, wo es um drei Leute geht und die Beziehung zueinander, musst du aus den Charakteren heraus erzählen und musst es klar machen, was die Motivation ist von jedem Einzelnen. Und das hat sich für mich nicht eingelöst, dieses Versprechen. Und deshalb fand ich Challengers halt so wie, also es hat mich enttäuscht. Ich fand, das war ein wahnsinnig gutes Setup und es war richtig toll so am Anfang. Und dann bin ich nach hinten raus, bin ich halt leider immer enttäuschter gewesen.
Okay, da muss ich, also ich kann's auch verstehen, aber ich muss nochmal da meine Sichtweise zu sagen, wie ich es gesehen habe. Und zwar, dass ja sozusagen sie mit dem einen von den beiden dann zusammengekommen ist, weil es sozusagen das so ihre Projektionsfläche war, wo sie dann ihre eigenen Träume drauf projizieren konnte und dass sie ihn aber eigentlich nie respektiert hat, sondern den anderen eigentlich immer respektiert hat für, aber eigentlich auch für das, was er sein könnte sozusagen.
Das wird aber im ersten Akt anders erzählt.
Wird das?
Ja.
Okay, ich habe es irgendwie nicht so verstanden.
Aber ich glaube, das sind, wo ich das rausgezogen habe, sind Blicke gewesen.
Blicke.
Ja, okay. Ja, nee. Und dann kann man halt natürlich sagen, okay, dann hast du das falsch gesehen oder missverstanden oder wie auch immer.
Oder einfach anders gedeutet, den Blick.
Genau, aber für mich hat das was mit der Inszenierung zu tun. Also ja, wie das dann inszeniert wird. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es am Anfang halt eben noch so offen gehalten werden sollte. Mhm. Und dass halt sozusagen die Attraktion zu beiden da sein soll. Und dann, wie gesagt, dann funktioniert das nach hinten raus einfach nicht mehr.
Da muss ich mal nochmal drauf achten, wenn ich es dann nochmal gucke. Und unter der Laura-Prämisse und schauen, ob mir das dann...
Achte mal, auf wen sie, wenn der eine einen Witz macht, wen sie dann anschaut.
Okay, also das habe ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, weil es jetzt auch schon wieder 2 Wochen her ist, seit ich es das letzte Mal geschaut habe.
Nee, also wenn ihr da draußen, wenn ihr den Film guckt, achtet mal da drauf so, ne? Also wen schaut sie an, wenn der eine einen Witz macht? Und da kam für mich dann eben die Interpretation raus, okay, da ist auf jeden Fall auch eine Chemie da, bei dem anderen auch, ja.
Und zwischen den beiden, aber ja. Na gut, okay. Aber wie gesagt, ich fand's für mich persönlich, also ich hab das halt, mich hat es nicht so gestört und ich war trotzdem irgendwie drin. Und ich, also irgendwie hatte ich echt eine gute Zeit. Es ist irgendwie so aus den anderen Filmen auch so rausgestochen einfach, die ich geschaut habe letztes Jahr.
Und ich kann's, also wie gesagt, ich kann's total nachvollziehen. Ich glaube, also der Regisseur ist mega, ich liebe den und Es sieht ja auch toll aus und es fühlt sich, es vibet gut.
Es vibet wirklich gut, ja. Ja, bald kommt ja auch nochmal als Service-Hinweis, bald, oder es ist jetzt ja schon der neue Film von ihm auch, von Luca Guadagnino im Kino. Queer heißt der mit Daniel Craig und den werde ich mir bald auch ansehen. Ich bin gespannt und ihr vielleicht auch.
Vielleicht sticht der Film auch deswegen so sehr heraus aus den anderen Filmen. Ich habe das neulich gehört, hier gefährliches Halbwissen, ich habe es nicht verifiziert, dass im Kino immer weniger geküsst wird oder Sex gehabt wird. Also dass durch alle Genres hinweg, höchstens bleibt es stabil, aber in den meisten siehst du gar keine zwischenmenschlichen, romantischen Sachen mehr. Und das ist ja bei dem Film ja ganz anders.
Ja, I guess. Also woran ist es tatsächlich, liegt?
Aber stimmt, es ist ja auch nicht so viel.
Nee, also eigentlich, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber die quasi Sexiness, die angekündigte von diesem Film, liegt eigentlich gar nicht so sehr an dem tatsächlichen Sex oder den Küssen, die passieren, sondern eigentlich so diese Dynamik und was Laura ja mit den Blickkontakten auch schon meinte. Also so, also der ist gar nicht so...
Der ist gar nicht so sexy.
Nicht so also schon sexy, aber nicht sexmäßig so.
Okay.
Ja, okay. Das sind ja 2 unterschiedliche Sachen.
Genau.
Yes, I understand. Okay, ich musste vorhin so ein bisschen grinsen, Laura, als du gesagt hast, dass du den ein bisschen Style over Substance findest, weil wenn du den schon Style over Substance findest, dann bin ich gespannt, was du zu meinem Platz 3 sagst. Oh mein Gott. Aber erst kommen wir zu Lauras drittem Platz, würde ich sagen, nämlich der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte. Das ist eine Sportdokumentation auf Prime Video. Eigentlich hätte ich da jetzt auch eine...
Netflix. Nee.
Entschuldigung, warum habe ich da noch Prime Video? Natürlich ist es Netflix. Jetzt wollte ich kurz sagen, hätte ich ja eigentlich auch eine Überleitung mit Kuss, aber vielleicht besser nicht, denn...
Oder mit Sport.
Also, nein.
Ja, nee, das wollte ich nämlich auch so. Denn unsere dritten Plätze sind ja bisher sehr sportlich. Nach einem Sportdrama kommt jetzt eben eine Sportdokumentation. Mhm. Und ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Bei der Siegerehrung der spanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen küsst der spanische Fußballpräsident, tja, jetzt werde ich seinen Namen falsch aussprechen, es tut mir leid, Luis Rubiales, eine
Spielerin.
Hat
auch nicht verdient, dass man seinen Namen richtig ausspricht.
Okay, sorry. Fair enough. Er küsst nämlich eine der spanischen Spielerinnen auf den Mund. Und anstatt sein Fehlverhalten zu bedauern, sieht sich Rubiales dann auch noch als Opfer einer angeblichen Kampagne. Und die Dokumentation arbeitet das Ganze dann so ein bisschen auf, Laura. Warum ist denn die Dokumentation über den Fall so gut, dass sie bei dir den 3. Platz der besten Filme des Jahres bekommen hat?
Weil. Weil. also ich muss dazu sagen, es war tatsächlich eine relativ enge Entscheidung, weil es gab 3 Dokumentarfilme, die ich considered habe für diesen Platz. Und ich sag gleich den 2. Titel, weil das auch ein spanischer Dokumentarfilm ist. Und zwar der deutsche Titel ist Du bist nicht allein, Kampf gegen das Wolfsrudel. No estás sola oder sola. Das ist auch eine spanische Dokumentation, auch auf Netflix. Und die zeigt, wenn du beide zusammen siehst, wirst du, glaube ich, wahrscheinlich erst so ein volles, umfängliches Bild davon bekommen, was im Moment gerade so in Spanien verhandelt wird, gerade wenn es halt um Feminismus geht und gerade wenn es um Gleichberechtigung geht und gerade wenn es um die sogenannten MeToo-Momente geht. Dieser andere Film, also Du bist nicht allein, da geht es um eine Gruppenvergewaltigung, die stattgefunden hat während eines Festivals 2016 und die die spanische Öffentlichkeit in eine unglaublichen Aufruhr gebracht hat, weil klar geworden ist, wie junge Männer im sogenannten Wolfsrudel Jagd gemacht haben auf Frauen. Und ja, Lisa, ich sehe deinen Gesichtsausdruck und ja, genau das. So, und wenn du das jetzt weißt, dass das 2016 war und dass dass in der spanischen Öffentlichkeit dann eben ein Diskurs darüber stattfand, dann verstehst du auch mehr, warum dieser Kuss zwischen Rubiales und Hermoso für so einen Aufruhr gesorgt hat. Weil es halt einfach schon mal wahnsinnig präsent ist, dass klar ist, okay, du hast halt irgendwie da diesen spanischen Fußballpräsidenten, der ein absoluter Macho vor dem Herrn ist. Also es ist wirklich unfassbar, wie der sich teilweise verhalten hat. Und was ich so spannend fand an der Dokumentation ist, dass das, was wir nicht mitbekommen haben, ja eine wahnsinnig krasse Vorgeschichte noch ist. Ne? Also es gab quasi schon vor der WM, gab es die Situation, dass 15 Fußballspielerinnen aus der Nationalmannschaft ausgetreten sind, weil sie gesagt haben, wir sind mit den Bedingungen im Moment gerade nicht zufrieden und es muss sich was ändern. Und da ging es gar nicht mal unbedingt darum, den Trainer zu kündigen, sondern es ging wirklich darum zu sagen, es müssen sich einfach grundlegend Sachen ändern. Und da wurde auch eine wahnsinnige Medienkampagne dann irgendwie initiiert. Und wenn du das eben zusammennimmst mit diesem Kuss und dann die Reaktion von den Einzelnen da drauf und der Druck, der dann ausgeübt worden ist, nicht nur auf Jenny Hermoso, sondern auch auf andere Spielerinnen, dass sie dann sich hinstellen sollen und Stellung beziehen sollen und sich zu diesem Präsidenten stellen sollen. Und auch seine Pressekonferenz. Es ist wie aus einem Bilderbuch, wo du so denkst, nee, das ist nicht wirklich so passiert. Das ist ja wirklich...
Diese Pressekonferenz war absolut wild. Also wild. Wenn ihr die Doku guckt, dann werdet ihr auch da sitzen und so denken, so was geht bei dem Typen eigentlich?
Ja, es ist wirklich krass. Ja. Und ich find's einfach spannend und vor allen Dingen finde ich, es ist halt so schade, weil es halt einfach diesen unglaublichen Erfolg von dieser unfassbar guten Fußballmannschaft so dermaßen kaputt gemacht hat und auch die Spielerinnen so kaputt gemacht hat in dem Moment. Und ich finde, dass wir alle ja einfach diese Doku dann einfach irgendwie auch gucken, weil sie halt irgendwie wie so eine Entschuldigung irgendwie auch dafür ist, dass das irgendwie so passiert ist, dass wir uns ihre Perspektive anhören, weil das, was man halt sonst irgendwie in den Medien dann gehört hat, war vor allen Dingen er. So, also auch in Deutschland. Mhm. Ich habe vor allen Dingen ihn wahrgenommen. Und ja, er ist dann irgendwann, irgendwann ist er dann zurückgetreten, nachdem selbst die FIFA.
Wenn die FIFA schon sagt, dass was schlecht ist, dann ist es wirklich schlecht.
Dann ist es wirklich schlecht, ja, genau. Ja. Genau. Und ich meine, mittlerweile ist er, wird gegen ihn ermittelt. Er ist zwischenzeitlich auch festgenommen worden. Unter anderem auch wird ermittelt wegen Korruption, Geldwäsche und so weiter und so fort. Ja, also, klar. Der Typ ist halt wirklich, der hat einen Dreck am Stecken, so. Aber, ja, genau. Also deshalb, ich fand, weniger wegen den filmischen Aspekten, sondern wegen den sozialen Aspekten fand ich die Doku mega interessant.
Mhm. Ja. Ich glaube, was viele ja auch so nicht ganz wahrhaben, das kommt halt auch im Schulunterricht nicht so wirklich vor. Für uns ist Spanien halt so das Urlaubsland mit tollen Städten, so progressiven Städten wie Barcelona. Aber ich glaube, wir vergessen dabei auch, dass bis Ende der 70er Spanien ja noch eine Diktatur war.
Ja.
Und sowas lebt natürlich auch fort, dass ja, institutionalisiert sich in Strukturen, die, wie wir ja wissen, im Faschismus auch immer frauenfeindlich sind. Ja. Und deswegen, auf der einen Seite ist es halt schockierend, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ganz so überraschend ist es dann ja doch nicht. Aber Lisa, du wolltest noch was sagen.
Ich wollte auch sagen, dass ich das bei der Doku auch so krass fand, also dass halt es schon natürlich eine Doku war, die sachlich war und diese ganzen Vorgänge erklärt hat und so. Aber es gab ja sozusagen halt so Archivmaterial, dann gab es so ein bisschen so B-Roll-Material, das man halt reingesetzt hat, wenn man halt Material brauchte. Und dann gab es halt die Talking Heads, also die Interviews mit den Spielerinnen. Und es gab so viele Situationen, wo die halt über irgendwas geredet haben und halt einfach so eine Sachlage erklärt haben. Und man hat aber, dann haben die so Pausen gemacht oder man hat einfach in dem Gesicht so diesen Schmerz und diese so komplette, so, was zur Hölle ist da eigentlich passiert? Also man konnte halt so viel immer ablesen in diesen kleinen Momenten und dann ist einem selbst so das Herz irgendwie gebrochen, wenn man das dann halt so nachvollziehen konnte. Und ich muss sagen, ich finde es super wichtig, dass die Doku gemacht wurde, weil ich persönlich, also ich bin tatsächlich auch, würde ich sagen, eigentlich relativ drin so in der Fußballbubble, also bei den Frauen auf jeden Fall. Ich gucke jetzt zwar meistens nur die deutschen Länderspiele, aber jetzt bei den großen Turnieren gucke ich halt auch mal dann die anderen Teams. Und ich habe halt auch viel mitbekommen, also natürlich mit dem Kuss und so. Und dann auch gab es dann auch so ein paar Seiten, denen ich folge, die dann quasi auch so ein bisschen mehr aus der Sicht der Frauen reagiert haben oder was gepostet haben. Aber trotzdem dieses Ganze, was davor war auch, da habe ich halt das mit dem Rücktritt habe ich mitbekommen, aber diese ganzen, quasi, ich will es gar nicht Kleinigkeiten nennen, aber diese ganzen Details noch, die darum herum passiert sind, die waren mir so auch gar nicht bewusst. Und das fand ich halt auch nochmal krass und wichtig, dass es einfach nochmal so zusammengefasst wurde und man sich dann nochmal so ein Bild verschaffen konnte.
Ja, und vor allen Dingen, also ich finde auch, dass wir viele Sachen gar nicht gesehen haben. Also beispielsweise, ich hatte vorher nicht gesehen, dass der Typ, nachdem sie gewonnen haben, in der Box steht mit der Königsfamilie und sich in den Schritt greift, während er dem Trainer halt irgendwie so ein Hey, du und ich, man. So,
ja, diese hey, ganze die Sache mit dem Trainer ist ja auch nochmal komplette.
Ja, was zum Teufel, ne? Was geht da eigentlich in seinem Kopf vor, bei einer Fußball-Frauenweltmeisterschaft sich so zu verhalten, wenn man die WM gewinnt? Neben der Prinzessin steht da und macht das und du denkst so.
Also auch einfach generell. Also ja, nee, also guckt euch die Doku an, dann könnt ihr auch rumragen, so wie wir, weil es macht einen wirklich einfach sauer. Ich war danach so, wow, ja. Habe ich schlechte Laune und es tut mir wirklich leid für die ganzen Leute, die darunter gelitten haben.
Ja.
Ja.
Okay, also wenn ihr mal richtig schlechte Laune haben wollt und richtig wütend werden wollt, dann schaut.
Aber auch informiert sein wollt.
Diese Dokumentation an, die aber trotzdem auch eine sehr interessante Geschichte erzählt, die wahr ist, die leider wahr ist. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Platz. Der Platz 3, Longlegs, läuft leider noch nirgends im Abo. Jetzt vom Namen her könnte man denken, es geht sportlich weiter, aber Longlegs ist ein Horrorfilm von Oz Perkins. Der hat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist so sehr klein, Die Tochter des Teufels gemacht. Es ist so Slow-Burn-Horror, daher kennt man den. Mit Micah Monroe, die kennt man aus It Follows. Und mit Nicolas Cage in einer ziemlich abgefahrenen Rolle. Ja, worum geht's? Also in Longlegs geht's um die FBI-Agentin Lee Harker, die Verbrechen eines Serienkillers aufklären muss. Nach und nach erkennt sie, dass der Serienkiller irgendwas mit ihr zu tun haben muss. Lisa, du warst ja gezwungen, einen Horrorfilm zu gucken für diesen Vidcast, für diesen Podcast.
Dafür nochmal, sorry. Nee, war ich nicht. Ich habe ihn nicht geguckt.
Ach so. Ah, okay.
Nein, ich wollte ihn gucken und dann hast du gesagt, oh Lisa, das findest du bestimmt zu gruselig. Und dann war ich so, wenn Fabian mich schon warnt, dann gucke ich das jetzt
gar nicht so gruselig.
Nee, tut mir auch voll leid, dass ich jetzt nicht mitreden kann, aber ein Horrorfilm pro Woche muss reichen mit Nosferatu, also da.
Okay,
ich hatte irgendwie Angst dass davor dann.
Ja, also aber ich meine, so der wurde ja auch von der Marketingkampagne so ein bisschen overhyped, so als der gruseligste Film aller Zeiten. Das ist er definitiv nicht.
Okay.
Aber, also ich habe jetzt Nosferatu nicht gesehen, insofern, aber das, was ich so von Nosferatu gehört habe, ist es ja auch mehr so ein atmosphärischer Horror.
Ja.
Und Longlegs ist da schon deutlich expliziter. Also es ist was für Horrorfans, sage ich mal.
Ist das so, also expliziter im Sinne von so Gesplatter oder im Sinne von
auch.
Jumpscares? Oder?
Auch da gibt's Jumpscares und da gibt's Splatter und einfach eine richtig, richtig bedrückende Atmosphäre. Das ist eben das, was Oz Perkins ziemlich gut kann.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben kann, aber das ist einfach die es werden halt in dem Film so Bilder generiert. Es hat übrigens, du kennst doch bestimmt The Haunting of Hill House, oder? Die Serie? Also
ja.
Schon mal von gehört.
Ja.
Und in der ersten Staffel, also in heißt der mit jeder Staffel anders, beziehungsweise mit jeder Miniserie. Und in dem ersten, also in The Haunting of Hill House, da haben sich ja die MacherInnen einen Spaß gemacht, irgendwie in jedem Shot einen Geist zu verstecken. So ein kleines Suchspiel oder so ein Trinkspiel kann man daraus machen. Und so ein bisschen musste ich dran denken, denn also es gibt jetzt keine Geister, aber es gibt eventuell verstecken sich am Bildrand oder im Hintergrund oder in irgendwelchen Reflexionen andere Entitäten in dem Film. Und wenn man das einmal so entdeckt, dann gibt das so dem Ganzen nochmal eine ganz andere, so krasse Atmosphäre. Also die Atmosphäre in dem Film ist wirklich unfassbar. Es hat mich so ein bisschen dran erinnert, so als wenn Ari Aster das Schweigen der Lämmer inszenieren würde, ungefähr so. Sehr düster, auch sehr kreativ inszeniert und mit einem total over-the-top actenden Nicolas Cage. Da haben sich viele dran gestört. Der hat ja auch so ein ganz spezielles Make-up. Ich will es jetzt gar nicht genauer beschreiben, wie er aussieht, weil da der Film noch ein kleines Geheimnis drum macht. Aber ich fand das irgendwie faszinierend, wie er spielt. Also es kontrastiert halt auch voll mit Micah Monroe, die ja so sehr stoisch spielt, was auch sehr gut zu ihrer Figur passt. Und dann hast du halt so eine Figur, die dann komplett wahnsinnig ist. Also sehr faszinierend auf jeden Fall. Laura, hast du den Film denn gesehen?
Ja.
Ja.
Ich finde es so interessant, weil ich sag so, wie es ist. Ich glaube, ich hätte, wenn mir keiner vorher gesagt hat, dass es Nicolas Cage ist, hätte ich ihn nicht erkannt.
Oh, krass, okay.
Oder hättest du ihn erkannt?
Aber vielleicht an der Stimme und an den Manierismen
vielleicht. Aber es war irgendwie, ja, also bin ich bei dir. Ich habe den Film gesehen. Ich mochte total die Kamera und ich mochte die Sets. Ich mochte das komplette Production Design. Ich mochte die Kostüme. Ich glaube, ich fand ihn ein bisschen langweilig irgendwann. Also ich bin nicht so richtig mit auf die Reise gegangen und fand das dann irgendwann so ein bisschen unspannend. Vielleicht, weil ich fand es nicht so gruselig, sondern so ein bisschen, also es hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt, obwohl ich halt den Rest eigentlich, also ich habe es mir dann trotzdem gerne angeschaut, weil es halt schön aussah. Weil ich glaube, ich habe dann auch irgendwann, ich war dann auch nicht mehr so mit den Charakteren verbunden, dass ich mich für ihr Schicksal interessiert hatte und dementsprechend war ich dann am Ende auch so ein bisschen verwirrt bei der Auflösung, weil ich dachte, was? Habe ich was verpasst? Und ja, habe ich. Ich habe, glaube ich, ja. Also deshalb kann ich keine Wertung zu dem Film abgeben. Das ist nicht mein Film gewesen.
Ist okay. Ich kann das alles nachvollziehen und tatsächlich teilweise würde ich das auch sogar unterschreiben. Also zum einen muss man natürlich dazu sagen, Horror ist halt einfach subjektiv und was einige gruselig finden andere langweilig, ist immer ein bisschen schwierig. Und gerade bei so einem Film, der so eher auf atmosphärischen Horror abzielt, wenn du dich halt auf die Atmosphäre einlassen kannst, dann funktioniert das eventuell bei dir. Aber wenn du halt nicht mit Jumpscares vollgeballert wirst, dann kann es halt auch mal so erscheinen, als wäre es langweilig. Was du gemacht hast, gesagt hast mit so, du konntest es nicht so ganz nachvollziehen oder die Reise, kann ich voll verstehen. Also ich habe ja vorhin den Vergleich mit Das schweigende Lämmer gezogen. Der ist vielleicht ein bisschen irreführend, denn wir sehen zwar so die Ermittlungsarbeit von Monica Monroes Figur, von Lee Harker, aber das ist nicht so wirklich das Zentrum der Story. Also jetzt anders als bei Schweigender Lämmer, da siehst du ja ganz genau, wie sie dann letztlich ja dem Serienkiller auf die Spur kommen. Aber hier ist es, also siehst du auch, aber ich hatte so nie das Gefühl, dass das wirklich so das ist, worum es eigentlich geht und dass Oz Perkins da auch wirklich Interesse hat, das zu erzählen, sondern es geht ihm mehr um das, was ich jetzt nicht spoilern möchte, sondern das, was eben dahinter steckt. Und ja, es ist halt, also deswegen habe ich das vorhin auch angesprochen mit Style over Substance, weil die Ermittlerin bleibt halt schon ziemlich blass. Und also es ist schon so eher, dass du dich an den schönen Bildern erfreuen musst. Und wenn du jetzt sagst, ich will aber jetzt hier voll das krasse Charakterdrama, dann ist es definitiv nicht dein Film. Und das ist auch so ein bisschen, warum er bei mir zum Beispiel, ich hatte den ursprünglich auf dem zweiten Platz, aber dann ist er, habe ich nochmal drüber nachgedacht, habe ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen, dann ist er mir auch so dann auf den dritten Platz gerutscht. Ich wollte ihn aber auf jeden Fall in meiner Top 3 mit drin haben. Über das Ende können wir jetzt nicht reden, weil es eher spoilerfrei sein soll, aber nur so viel, das Ende ist auch ein bisschen umstritten. Gibt's viele, die das Ende nicht so besonders gut finden. Und ich kann die Kritik auch hier etwas verstehen. Aber warum ich ihn dann trotzdem in meine Top 3 mit reingenommen habe, ist einfach nochmal, ich wiederhole mich, aber es ist einfach die Inszenierung und die Atmosphäre, ist beides halt einfach der Hammer. Und ich finde, das ist auch bei einem Horrorfilm so neben der Charakterzeichnung mit so das Wichtigste. Und eben das sind die großen Stärken des Films und deswegen funktioniert er für mich noch. Der ist aber auch zum Beispiel viel unterhaltsamer als, ich habe es schon vorhin gesagt, Die Tochter des Teufels oder wie man ihn auch findet, The Black Coat's Daughter. Den Film habe ich nämlich als erstes geguckt von Oz Perkins. Und das ist, also der sieht auch sehr, sehr toll aus, aber der ist sehr viel trockener. Und hat auch nicht so einen durchgeknallten Nicolas Cage, an dem man sich dann irgendwie mal hochziehen kann. Naja. Okay, aber weiß nicht, Lisa, vielleicht können wir ja mal irgendwie so einen Filmabend machen und dann
so ein begleitetes Gucken.
Laura sitzt neben dir, ich sitze neben dir und dann
ihr kennt ja schon auch zusammen. Ja, ihr kennt das ja auch schon ein bisschen, wenn wir mal so eine Buffy-Episode haben, wo es so ganz leichte Mini-Scare-Momente gibt und ich hänge dann da immer so an der Ecke. Ja, von der Couch. Genau. Aber wie gesagt, Nosferatu ging ja auch klar und danach konnte ich auch immer noch schlafen. Also vielleicht ist da doch noch mehr Raum für mich in diesem Genre, als ich bis jetzt gedacht habe.
Ich freue mich halt voll darauf, wenn wir mit Lisa in die Pressevorstellung von 28 Years Later gehen. Oh Gott.
Ich bin gespannt. Ja, erzähl, wie es war. Ja. Okay, kommen wir zu Platz 2. Lisa, bei dir ist es Wicked. Der ist korrekt, noch nicht im Streamer. Der läuft nämlich aktuell noch im Kino. Und ganz frisch dazu haben wir auch erst im Dezember eine Podcast-Aufnahme gemacht. Und ja, du hast ja Wicked in letzter Sekunde noch auf den zweiten Platz vorgezogen. Ja. Warum?
Ja, irgendwie hatte ich da eine Existenzkrise. Fabian hat nämlich in unseren Chat geschrieben, hey, ist die Reihenfolge jetzt fest? Und ich so, ja, Moment mal, ist sie das? Und dann habe ich irgendwie drüber nachgedacht, das ist ja, was du ja am Anfang meinst, es geht ja auch einfach nicht quasi um die besten Filme zwangsläufig, sondern um unsere Lieblingsfilme. Und dann habe ich mich nochmal daran erinnert, was für eine gute Zeit ich einfach mit Wicked hatte. Es war einfach so mein Blockbuster-Kinoerlebnis des Jahres und es war auch einfach eine irgendwie schöne Kinoerfahrung und wir haben ja schon drüber gesprochen in unserem Podcast dazu. Das war ja so ein Fanscreening und es war irgendwie so wholesome und es ist mir einfach so im Kopf geblieben und ich weiß noch, wie ich an dem Abend eigentlich so richtig fertig war und dann saß ich schon so wie so ein Schluck Wasser in einer Kurve irgendwie im Kino. Tut mir leid für alle Leute, die dich hier nur hören, aber Buffy ist gerade so richtig süß, also Lauras Katze ist so richtig süß von unten neben dem Mikrofon erschienen. So, wo war ich jetzt? Genau, ich hing ja da wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf meinem Sitz und dann kam Wicked und hat mich irgendwie so wiederbelebt. Und das, obwohl der Film ja eigentlich ziemlich lang ist und der hat sich für mich überhaupt nicht lang angefühlt. Und wir haben es jetzt ja schon, ich will jetzt vielleicht gar nicht so lange drüber reden, weil wir haben ja eben schon diesen ganzen Podcast darüber gemacht. Aber ich finde es halt cool an dem Film, dass, also rein thematisch, dass es einmal halt so fluffig und witzig ist, aber dann gleichzeitig hat es auch echt relevante und ernste Themen und das finde ich sehr schön miteinander verwoben. Genau, die Songs haben Laura und ich beide schon vor dem Kinobesuch geballert. An der Stelle auch nochmal Shoutout an den Score von, hier, wie heißt der, John Powell und Stephen Schwartz, die den gemacht haben. Den finde ich auch immer noch sehr schön zum so Skripte schreiben zum Beispiel. Ist echt ein sweeter Score auch. Und ich habe ja damals schon gesagt, Ariana Grande ist irgendwie für die Rolle geboren worden und Cynthia Erivo ist einfach krass. Also einfach insane beide. Und ja, Jonathan Bailey spätestens seitdem, nee, eigentlich mochte ich Jonathan Bailey schon seit Bridgerton, aber seitdem bin ich noch mehr obsessed mit Jonathan Bailey. Und nee, irgendwie hat mir alles toll gefallen. Auch die Comedy, so die Physical Comedy hat mich tatsächlich so ein bisschen an Barbie erinnert manchmal, muss ich sagen. Ja, ich witzig eigentlich, weil ich bin ja gar nicht so ein krasser Musical-Mensch. Also ich weiß gar nicht warum, aber es ist so. Aber der Film hat mich irgendwie... Es war irgendwie so ein Kinospaß für mich. Und deswegen habe ich ihn weiter hochgezogen und deswegen ist er auf Platz 2 in dieser Liste. Und ich weiß ja schon von euch beiden, dass ihr ihn damals ja auch mochtet, nachdem ihr im Kino wart.
Ja. Laura, wenn jetzt Lisa Wicked aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung, ihr ist ein Klavier auf den Kopf gefallen und sie hat das vergessen und sie hätte den nicht mehr in ihre Top 3 getan, wäre der bei dir in der Top 3 gelandet?
Ja.
Ja, okay.
Ich find's gut, dass wir uns in so einem Final Destination-Szenario hier bewegen. Aber ja, okay, Laura doch, ja. Du warst doch auch kurz davor, ihn mit reinzunehmen, oder?
Naja, ich wollte wissen, ob du ihn nimmst und dann hast du ihn genommen und dann war die Welt in Ordnung.
An der Stelle kann man ja auch nochmal dazu sagen, dass wir immer versuchen, dass wir quasi unsere Listen, dass sich nichts wiederholt, damit es noch spannender ist für alle, dass man dann auch unterschiedliche Sachen hat.
Denn ansonsten würden sich da bestimmt einige Sachen doppeln, aber das wollen wir ja vermeiden, wie zum Beispiel jetzt hier mit Wicked auch. Übrigens Shoutout an meine Schwester Julia, die hat den Podcast gehört, als wir Wicked besprochen haben und die hat mir quasi einen Live-Kommentar dazu aufgenommen. Die hat mir immer Sprachnachrichten geschickt, wenn sie mit einem Punkt, den ich gesagt habe, nicht d'accord gewesen ist. insofern, und ich hatte ja versucht, so einige Kritikpunkte irgendwie herauszuziehen oder an den Haaren herbeizuziehen und sie hat dann zu jedem Kritikpunkt, den ich gesagt habe, hat sie mir dann ein gutes Rebuttal gegeben. Zum Beispiel auch, weiß ich noch, dass wir kritisieren, oder nein, wir ist gut. Ich habe ja gesagt, man könnte kritisieren, dass so diese ganze Tierrechts-Thematik so ein bisschen überraschend kommt und nicht besonders gut vorbereitet wurde. Und da hat Julia sehr klug darauf hingewiesen, ja, aber es wird ja vorbereitet, weil sie wird ja von, ich glaube, von einer Bärdame oder so, wird sie ja aufgezogen, weil die Menschen sie verstoßen. Insofern passt das eigentlich super. Einziger Kritikpunkt, und da bin ich jetzt gespannt, ob ihr da noch so was, Surprise. Und zwar, was mir noch aufgefallen ist, oder was viele auch kritisiert haben, dass Wicked dafür, dass das ja so ein lustiges, tolles Musical ist, erstaunlich blass aussieht. Also das Color Grading sei so Hollywood-typisch entsättigt.
Das im Vergleich zum Wizard von Oz oder
im Vergleich zu Wizard von Oz zum Beispiel.
Der Technicolor war.
Und ja, genau.
Dementsprechend weiß nicht, ob wir das vergleichen wollen.
Also er sieht halt eher wie ein Marvel-Film, sage ich mal, aus und weniger wie eine gute Zeit im Königreich Oz.
Also blass hätte ich jetzt tatsächlich nicht gesagt, aber ich habe tatsächlich gedacht nach dem Film, dass ich irgendwas an dem Color Grading so ein bisschen off fand. Also irgendwas hat mich so ganz leicht gestört. Ich weiß nicht, ob manche Sachen in sowas Gelb-Grünliches gegangen sind vielleicht. Oder so irgend so eine... Also ich muss, deswegen will ich es unter anderem eigentlich auch nochmal gucken, also auch so, aber ich wollte beim nächsten Mal gucken, mehr darauf achten, weil ich irgendwie so im Kopf hatte danach, dass sich irgendwas so leicht weird angefühlt hat an dem Grading, aber ich hätte jetzt nicht blass gesagt eigentlich. Aber kann ich jetzt gar nicht aus dem Kopf gerade gar nicht so widerlegen.
Ich verstehe auch blass erstmal noch nicht. Also heißt das entsättigt?
Entsättigt, oder? Ja. Also natürlich sieht man viele Farben und die Kostüme sind bunt. Die tragen nicht alle grau, ja, es ist nicht Severance. Aber so von vom Farbspektrum her könnte das alles ein bisschen vibrant sein. Ich weiß jetzt gerade das Deutsche.
Ich habe tatsächlich einige Szenen in Erinnerung, wo ich noch weiß, okay, krass, das ist eigentlich ganz schön hochgedreht worden, die Sättigung da, und es sieht schon fast nach CGI aus, obwohl ich bei der Szene weiß, dass es eine gebaute Kulisse ist. Aber es kann, weiß ich nicht. Also ich achte nächstes Mal mal drauf, Fabian. Kann ich jetzt
muss ich auch noch mal ins Kino gehen?
Oder wir vielleicht müssen Julia anrufen. Help genau. us.
Also ich habe es auch nicht. Also ich habe es nicht so empfunden, gar nicht. Aber ich bin auch jetzt nicht der Überzeugung, dass nur weil es ein Musical ist, dass es halt super krass bunt aussehen muss. Also weil warum? Also jetzt irgendwie, wenn du dir Chicago anguckst oder so, dann gibt es da ja auch die dunklen Momente, weil das die Geschichte erfordert. Und dann hast du wieder die bunten Momente. Oder wenn du dir Moulin Rouge anguckst, dann ist es natürlich der Inbegriff dafür, dass was einfach super poppig ist und so. Und auch da hast du deine entsättigten Momente, wo du halt merkst, okay, jetzt geht's halt irgendwie in den Dachboden rein. Und da ist es jetzt nicht mehr, abgesehen davon, wenn die Green Fairy vorbeikommt, ist es halt nicht mehr so. Ihr habt beide nicht Moulin Rouge geguckt, oder? Sonst hättet ihr jetzt gelacht. Oh mein Gott, what?
Nee, ich sag ja, ich bin ja nicht so ein Musical.
Was ist bei
haben
euch
wir eigentlich etabliert? Also, Entschuldigung.
Ertappt.
Allein, dass es da rausgekommen ist, weil wir nicht gelacht haben über einen Witz, den wir nicht verstanden haben, finde ich irgendwie gerade ganz lustig.
Ich weiß, dass Clemens da draußen jetzt gerade gelacht hat.
Okay, Shoutout an Clemens.
Ja, Shoutout an Clemens.
Okay.
Ja, gut. Nee, ich will damit einfach nur sagen, es gibt durchaus Musicals, die nicht super hochgedreht sind, irgendwie von den Kontrasten und von der Farbe, von den Farben her. Aber was ich halt, was ich darin schon wieder sehe, ist, dass es halt so ein Klischee ist. Es muss dann halt so sein, weil das ist ja ein Musical. Why?
Tja. Naja, es ist ein Musical, das gute Laune verbreiten will. Es ist ein Musical mit Larger-than-Life-Figuren. Es ist ein Musical in einer zauberhaften Welt mit sprechenden Tieren und Magie.
Aber es geht auch um Faschismus.
Genau.
Ja, okay. Vielleicht hätte man da ja irgendwie so einen Verlauf machen können,
vielleicht
die Farbe immer weniger
wird. Ich achte mal auf die Farben noch mal mehr beim nächsten Mal. Und hört euch, Leute, noch mal unsere Podcast-Folge an, wenn ihr noch mehr wissen wollt, was wir so zum Film gesagt haben. Wann war denn der Spaß? Im November oder so?
Also der Podcast war im Dezember.
Okay.
Dezember, glaube ich.
Okay, und das können wir uns dann anhören, noch mal ins Kino gehen. Und dann jetzt Ende des Jahres kommt jetzt ja auch schon der zweite Teil raus, zum Glück. Wicked for Good. Und da werden wir dann natürlich wieder ins Kino pilgern. Ich jedenfalls.
Ich denke, ich schaff's auch diesmal. Und vielleicht kann ich ja diesmal sogar auch das Ende sehen, anders als ersten Teil. Ja, kommen wir von einem Film, den ich dann noch im Kino geguckt habe, zu einem Film, den ich jetzt in meiner neuen Wohnung neu auf der Couch sehen konnte, nämlich zu Lauras zweitem Platz, All of Us Strangers. Der läuft auf Disney+. Ein Film von Andrew Hay, und Wikipedia fasst das sehr schön spoilerfrei zusammen. All of Us Strangers dreht sich um einen einsamen Scriptwriter, der eine Beziehung mit einem mysteriösen Nachbarn eingeht, während er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt.
Das ist wirklich eine gute Zusammenfassung.
Das ist gut, ne? Ja, also erst war ich etwas überrascht, dass der so weit oben bei dir ist, Laura, denn storytechnisch passiert da jetzt nicht so viel. Aber dann ist mir ja wieder eingefallen, dass du ja so der absolute Fan von der Schauspielerei bist und dass du großer Fan bist, Schauspielenden bei der Arbeit zu gucken. Und so gesehen ist ja der Film ein echtes Fest, oder?
Ja.
Ja.
So toll einfach. Ich glaube, All of Us Strangers ist bei mir echt ganz knapp an der 1 vorbeigerutscht. So.
Oh,
also
wow.
Das war für mich eigentlich irgendwie, also eine große Diskussion, ist er jetzt Platz 1 oder Platz 2, weil das war ein Film, der, also erstmal Warnung an alle, die den noch nicht gesehen haben, du musst in einer mental stabilen Lage sein, um diesen Film zu gucken.
Ja, so. Und man muss davon ausgehen, dass man potenziell sehr traurig sein könnte danach, erlebnisfrei erfunden.
Genau. Also es ist ein Film, der wirklich irgendwie reinhaut. Und das ist halt so eine Sache davon, warum ich den auch so gut fand, weil er halt einfach was ausgelöst hat. Ich glaube, da kommt halt auch noch mal, also bei mir persönlich kommt dann halt eben auch noch mit rein, dass ich ja auch als Drehbuchautorin lange gearbeitet habe und ich diese Reise von ihm total gut nachvollziehen kann. Also dieses du musst irgendwie an die Orte in deiner Kindheit zurückreisen, um bestimmte Gefühle wieder aufzurufen. Alleine schon ganz am Anfang vom Film, das ist jetzt auch kein Spoiler, guck da in so eine Kiste rein mit so ganz vielen so Sachen aus seiner Kindheit und nimmt die dann halt so in die Hand. Und das löst natürlich auch bei ihm was dann aus. Kann ich total nachvollziehen. Und ich fand das wahnsinnig, also ich fand den Film fast schon so haptisch, ne? Also ich habe den so richtig gefühlt, diese Situation. Andrew Scott, holy shit, also wirklich grandiose Leistung schauspielerisch in dem Film. Ich finde auch Paul Mescal großartig in dem Film, aber auch vor allen Dingen auch Jamie Bell fand ich, also der hat auch nochmal so für mich so richtig krass irgendwie rausgestochen und dann auch noch Claire Foy und ich liebe Claire Foy, weil sie einfach eine fantastische Schauspielerin ist. Und also was man eben an der Geschichte, ohne das jetzt auch zu spoilern, irgendwie sagen kann, also Andrew Hay selbst, queer, erzählt halt die Geschichte von einem queeren Charakter. Es ist wahnsinnig autobiografisch, ne? Also die Szenen zum Beispiel in dem Haus von Adam, von Adams Eltern, wurden tatsächlich in Andrews Kindheitshaus gedreht.
Wirklich?
Ja. Oh, also krass. Es ist wirklich nah irgendwie an ihm dran und das merkt man in dem Film auch. Währenddessen, also Fun Fact, irgendwie die Szenen in Adams Schnieker Wohnung da in London, wo er da irgendwie alleine irgendwie in diesem riesen Haus irgendwie mehr oder weniger wohnt, die haben sie tatsächlich auf einer Soundstage gebaut und die Bilder von London hinten sind LED-Screens.
Ach, witzig.
Wow, okay. Fällt was nicht auf, wenn man es nicht weiß.
Nee, ja. Fällt nicht auf, aber vor allen Dingen, was glaube ich auch nochmal einfach dazu führt, dass du natürlich eine super gute, intime Situation halt eben herstellen kannst, weil du halt wirklich irgendwie das Set kontrollieren kannst, weil du das Licht kontrollieren kannst, weil du mit LED-Screens hast du ja auch nochmal den Vorteil, dass es ja auch noch mit in die Lichtatmosphäre dann irgendwie reingeht, ne? Und also es funktioniert halt irgendwie viel, viel besser, finde ich, für viele Sachen als jetzt ein Greenscreen zum Beispiel. Genau. Also diese ganzen Produktionssachen irgendwie nochmal so als Funfact hinten dran irgendwie. Aber ja, es ist irgendwie ein ganz, es ist einfach ein krasser Film. Was soll ich sagen? Und der ist bei mir echt Ewigkeiten hängen geblieben. Und ich habe den jetzt echt schon mehrfach irgendwie immer wieder rausgeholt und angeschaut, weil ich jedes Mal auch wieder was Neues entdecke. Gerade eben was das Schauspiel angeht und gerade was so diese Erzählung angeht. Und ja, keine Ahnung. Lisa war sauer auf mich.
Naja, nicht sauer. Ich war nur so betrübt. Also ich habe den tatsächlich im Büro geguckt und dann kam Laura aus so einem Meeting und ich so, Laura, mein Herz ist gebrochen.
Und ich war, warum hast du den im Büro geschaut? Ich hätte nicht im Büro schauen können, weil ich so viel geweint habe.
Also ja, ich war auch, also Tim, unser Kollege, saß neben mir und ich so, Tim, wenn ich gleich irgendwie anfange zu weinen oder so, also dann weiß Bescheid. Ich gucke gleich einen sehr traurigen Film potenziell. Ja, hat sich irgendwie aus Zeitgründen so ergeben, weil ich, der Film ist wirklich, also ist ja wie so eine Manifestation von Trauer irgendwie. Und das ist so ein Film, also ich rede ja auch manchmal über den Paul Mescal-Film After Sun. Das hat auch vom Vibe her so ein bisschen, also irgendwie anders, aber irgendwie doch ähnlich so. Aber so dieses quasi klassische Paul Mescal, bevor er zum Gladiator wurde, ist das so, weiß ich nicht, so eine Rolle von ihm wieder. Und ich finde das auch sehr spannend mit dem Ende des Films. Das kann man jetzt natürlich nicht verraten, aber da kann man sehr viel reininterpretieren tatsächlich, finde ich. Und sowas mag ich immer gerne. Da gibt es irgendwie so verschiedene Analysemöglichkeiten. Und der Film ist irgendwie auch so ein bisschen so, was man daraus macht, auch in Teilen. Und ich finde das manchmal ein bisschen nervig, aber sehr oft auch sehr spannend. Und ja, für mich ist es eigentlich, ich habe ihn jetzt nicht im Kino gesehen, leider, aber eigentlich ist das so ein Moment, dieser Film, wo ich so ins York-Kino gehe und jetzt denke, jetzt gönne ich mir mal so einen Indie-Arthouse-Film. Und manchmal brauche ich sowas dann irgendwie auch so richtig. Und ja.
Der ist so ein sehr gefühliger Film, finde ich, irgendwie so.
Ja.
Und man muss sich da auch voll drauf einlassen. Also wenn man irgendwie Probleme mit der Aufmerksamkeitsspanne hat oder wenn quasi das Handy auf der Couch daneben liegt und verlockend ruft, dann könnte man so Schwierigkeiten haben bei dem Film. Denn ich glaube, ich tue dem Film jetzt nicht unrecht, wenn ich sage, er ist nicht besonders spannend. Also die dramaturgische Fallhöhe ist jetzt nicht besonders hoch, aber das ist, glaube ich, auch okay, weil es geht hier halt um eine sehr persönliche, sehr intime Geschichte. Was ich auch noch sagen wollte, also wenn du mich direkt gefragt hättest, nachdem ich den Film geguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, und wie fandest du den Film? Gut, schlecht? Hätte ich wahrscheinlich interessant gesagt, denn ja, erst können wir jetzt nicht genau sagen wegen Spoiler, aber er ist sehr besonders. Und was ich denke, was man vielleicht auch sagen muss, was denke ich auch einige stören könnte, also zum einen, man muss sich eben auf den Film einlassen, man muss dem wirklich auch eine Chance geben, weil es dauert nur ein bisschen, bis man so versteht, in welche Richtung der geht. Und er hat ich hoffe, es ist kein Spoiler, einen nicht ganz verlässlichen Erzähler.
Ja, das stimmt.
Und das ist so, also es gibt Filme, wenn dann, die machen mir sowas komplett kaputt. Wenn ich dann sage, okay, es ist eh alles gelogen oder geträumt oder ausgedacht, so, okay, dann stimmt eh alles nicht und dann ist es mir ja auch egal, was passiert. Also wenn ihr so Probleme mit solchen Filmen habt, dann weiß ich nicht, ob das der richtige ist für euch. Aber wenn man sich drauf einlassen kann, ist es auf jeden Fall eine Erfahrung, würde ich sagen.
Ich weiß gar nicht, ob, also ich glaube, es hat viel damit zu tun, was du vorher gesagt hast, dass man dem Film wirklich Aufmerksamkeit schenken muss. Also klar, wenn du Second Screen irgendwie machst, dann wirst du alles verpassen, weil ich glaube, also auch was das mit dem Erzähler zu tun hat. Also ich finde, es ist alles angelegt. Also du siehst alles schon vorher. Du weißt eigentlich schon, worauf viele Sachen hinauslaufen. Und deshalb ist es, finde ich, am Ende des Tages ist es schon verlässlich, aber du kannst dich nicht auf den Erzähler verlassen, sondern musst dich auf dich verlassen in dem Fall, ne? Und dein Bauchgefühl trauen. Wenn du denkst, irgendwas ist merkwürdig, dann ist es auch merkwürdig. Aber ich glaube, ja.
Aber
ja,
ich glaube, Fabian meinte vielleicht die eine Szene, wo der eine Protagonist nicht so ganz so Herr seiner Sinne ist. Weil es gibt auch eine, also es gibt eine, oder meinst du es? Ich meine, es ist schwierig, das zu sagen, ohne zu spoilern.
Ich kann es dir nicht erklären, ohne es zu spoilern.
Okay, leider. Scheiße. Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Szene, wo auch vielleicht Substanzen konsumiert werden.
Ja, ja, gut, aber ich meine, das ist ja genau das, ne? Also wenn du halt einfach noch dazu eine autobiografische Geschichte hast, aber wenn du auch vor allen Dingen eine Geschichte hast, die aus der Perspektive von deinem Protagonisten erzählt wird und dieser Protagonist ist unter Einfluss, dann ist ja klar, dann verlierst du als Zuschauerin halt in dem Moment eventuell den Faden.
Aber wir haben ja auch nur die Infos, die uns der Protagonist dann gibt.
Genau, und aber auch nur die Informationen, die der Protagonist in dem Moment empfindet.
Ja, so. Genau, also müssen wir das als selbst. Also können wir es als die Wahrheit annehmen, aber natürlich auch nicht.
Nee, genau. Aber das sind genau die Situationen, wo ich meine, wenn du halt genau hinschaust und wenn du bei der Geschichte bleibst, dann weißt du eigentlich, welche Teile davon passiert sind und welche Teile davon nicht passiert sind.
Okay, spannend. Wir müssen da ich dann nach dem Podcast nochmal drüber reden.
Nochmal im Detail sprechen.
Da bin ich jetzt wirklich gespannt, dass du mir das jetzt, ob du mir den ganzen Film jetzt erklären kannst oder ob für dich alles hundertprozentig klar ist oder es auch Szenen gibt, wo du denkst, okay, das könnte man jetzt auf mehrere Arten und Weisen interpretieren.
Ich finde, auf eine gewisse Art und Weise hat mich der Film ein bisschen manchmal irgendwie an Eternal Sunshine of the Spotless Mind erinnert. Weil es da ja auch so ein bisschen so ist, ne, dieses in das Ich reisen und Sachen über mich selbst irgendwie rausfinden. Ich meine, da ist es natürlich nochmal irgendwie so super erhöht, ne, weil ich meine, Eternal Sunshine of the Spotless Mind geht ja darum, dass halt Erinnerungen gelöscht werden und dann halt eben in den Erinnerungen irgendwie rumgerannt wird. Und so ein bisschen ist es auch. Also wer den Film, also wer Eternal Sunshine mochte, der wird höchstwahrscheinlich All of Us Strangers auch mögen. Und fantastischer Soundtrack. Auch hier Fantastischer Soundtrack.
Ja,
Sehr 80s.
Ja, ich bin mit einem Ohrwurm aus dem Film rausgegangen. Mhm. Wie wahrscheinlich
ich auch.
Jeder.
Oh mein Gott, ich habe einfach gesungen im Büro auch.
Ja.
Ja, naja, gut.
Was ich noch sagen möchte, es ist nicht nur ein sehr emotionaler, gefühliger Film, sondern es ist auch ein richtig, richtig schöner Film, obwohl er ja ein sehr kleines Budget hat. Neulich habe ich zum Beispiel Anna and the Apocalypse geguckt. Das ist ein Zombie-Weihnachtsmusical. Und der war super hässlich. Also ich möchte es auch noch mal immer sagen, All of Us Strangers zeigt ja, dass man auch für schöne Bilder keine großen irgendwie Landschaftspanoramen oder krasse, keine Statisten braucht. Ich meine, All of Us Strangers, das ist in zu 90% Leute, die sich unterhalten oder so, zwei Leute, die sich unterhalten. Und der Film schafft es trotzdem immer wieder, durch besondere Kameraperspektiven, durch Lichtstimmung oder durch Farben, dass es sich immer irgendwie neu und schön anfühlt. Und das ist auch nochmal Shoutout daran. Okay, wir müssen ein bisschen weitermachen. Also kommen wir zu meinem zweiten Platz. Also wir hatten jetzt gerade einen Film, der einen mit einem traurigen Gefühl hinterlässt. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der dich mit einem wütenden Gefühl zurücklässt, würde ich sagen, nämlich Rebel Ridge. Den könnt ihr euch auf Netflix anschauen. Und jetzt habe ich endlich mal die Chance, eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar, ich bin nämlich vergangenes Jahr von der Polizei festgehalten worden. Also ich war auf dem Weg zum Einkaufen und auf einmal hält halt ein Polizeiauto vor mir an und der steigt aus so, bleiben Sie mal stehen, so Taschen auslernen, so. Und die haben mich dann halt da festgehalten.
Ganz kurz, hast du uns das erzählt?
Nee,
hast du nicht.
Erzählt.
Oh mein Gott.
Und so, und dann habe ich ja gefragt, ja, warum? Und dann habe ich halt rausbekommen, da in der Gegend wurde halt jemandem das Handy geklaut und der Dieb sah halt dummerweise genauso aus wie ich. Also Typ mit Brille, Bart, Cappy und schwarzen Klamotten. So, okay, safe. Dann kann man verstehen, dass sie dann mal einmal mich anhalten. Aber es hat halt ewig gedauert. Also ich bin da eine Viertelstunde oder so festgehalten worden. Dann kamen halt auch noch mehr Polizisten und irgendwann standen so 5 Polizisten im Halbkreis um mich rum. Und nochmal, die haben sich alle korrekt verhalten. Ist nichts passiert. Aber es war super unangenehm.
Ja.
Und ich muss da immer dran denken, wie muss ich das dann erst für Menschen anfühlen, die nicht Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft sind? Und das ist jetzt mein Übergang zu Rebel Ridge, denn um genau sowas geht's da in Rebel Ridge. Denn in dem Film will Terry Richmond eigentlich nur die Kaution für seinen Cousin hinterlegen. Terry Richmond ist schwarz. Allerdings wird er auf dem Weg dorthin von 2 Polizisten ja regelrecht überfallen, muss man sagen. Oder
das
geradezu
war so eine
überfallen.
Schlimme Szene auch.
Ey. Ja, und anders kann man das wirklich nicht ausdrücken. Und sein Geld wird konfisziert, es ist weg. Und Terry lässt es aber nicht auf sich sitzen und legt sich deswegen mit dem örtlichen Polizeichef an. Er wird herrlich fies gespielt von Don Johnson, den kennt ihr aus Knives Out. Und die Prämisse klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Rambo First Blood und John Wick. Also erinnert euch, Rambo kommt da ja in die Stadt und wird auch erstmal von der Polizei übelst verarscht. Und es ist auch so ein bisschen eine Revenge-Story, so wie John Wick. Aber Rebel Ridge ist ganz anders und ich war wirklich sehr überrascht. Vielleicht noch so ein bisschen als Hintergrund. Es ist ein Film von Jeremy Saulnier. Ich glaube, so wird er ausgesprochen. Der hat 2015 zum Beispiel den wirklich unfassbar spannenden Green Room gemacht. Also der ist wirklich ein Profi darin, Filme zu machen, die unfassbar spannend sind, die dich wirklich an den Bildschirm oder an die Leinwand fesseln. Und das ist mein zweiter Platz. Den habt ihr aber gesehen, glaube ich, oder?
Ja, habe ich. Ja. Aber ich muss sagen, auch jetzt erst wegen diesem Podcast, weil als ich den auf Netflix, also quasi die Vorschau dazu gesehen habe, war ich so, oh, es ist wieder so ein halbgarer Netflix-Film irgendwie. Weiß nicht, kann ich ja irgendwann nochmal gucken, I don't know. Und dann habe ich den jetzt angeschaut und war so, ist eigentlich ein voll solider Thriller so. Also am Anfang in der ersten Stunde habe ich mich zwar noch ein bisschen gefragt, wo der Thrill ist vom Thriller. aber ja, dann kam er. Ich muss sagen, ich fand die Charaktere und so diese Gesamtstory so ein bisschen oberflächlich. Da war ich auch teilweise so, okay, warum, also zum Beispiel bei dem einen Charakter wird immer erwähnt, dass sie eine Tochter hat und so. Und so solche Sachen, die gingen dann einfach nicht so tief genug, dass ich jetzt so komplett invested war mit den Figuren. Aber halt schon so, dass ich dann irgendwann bei der Story echt dabei war und ja, irgendwie war ich überrascht. Ich war sehr sauer auf diese ganze Polizeicrew, auch wenn ich das da auch ein bisschen, auch teilweise so ein bisschen schwammig fand, was genau die da jetzt machen. Auch, aber man wusste ja im Endeffekt, dass es, also man wusste schon, was sie machen, aber so, irgendwie war es ein bisschen so sehr konstruiert an einigen Stellen, fand ich. Aber man wusste auf jeden Fall, dass es böse ist. So. Mhm. Und nö, am Ende war ich so, ja, das irgendwie hatte das, es war echt so ein, ja, eigentlich ein ganz guter Thriller. Ich habe meine Zeit nicht verschwendet. Am gleichen Abend wurde mir noch ein Reel angezeigt von hier, wie heißt der Schauspieler, Aaron Pierre. Mhm. Beziehungsweise nicht von ihm, aber ich bin ja, jetzt muss ich schon wieder über Fantasy reden, aber in meiner Fantasy-Buchbubble werden manchmal so, also quasi zum Beispiel hier A Court of Thorns and Roses, da soll es eine Serien Adaption geben und deswegen werden ganz oft halt schon so Fancasts gemacht zu Leuten und er wurde quasi in einem Reel dann als Cast-Member für eine Figur aus dieser Reihe vorgestellt und das fand ich witzig, weil ich halt dieser Fancast-Reihe schon gefolgt habe, das heißt, es kann eigentlich gar nicht sein, dass es nur deswegen, weil ich den Film jetzt geguckt habe, mir quasi das Video reingespielt wurde, sondern es war wirklich einfach so ein Zufall und das passt auch echt gut.
Ja, Fun Fact auch. Jetzt, bevor Laura drankommt, für die Hauptrolle war nämlich eigentlich John Boyega vorgesehen, ja, also Finn aus Star Wars. Und Boyega musste dann aber aus persönlichen Gründen nach Drehbeginn, also die hatten schon angefangen zu drehen, aussteigen. Und dann wurde er durch Aaron Pierre ersetzt. Und jetzt könnte man ja denken, Aaron Pierre ist eine Notlösung. Aber nee, der hat eine unfassbare Präsenz, auch wenn er wenig sagt und jetzt nicht groß irgendwas tut, aber der ist auch ganz anders als Boyega.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich mag John Boyega auch, aber in dem Film hätte ich mir ihn eigentlich gar nicht so gut vorstellen können,
also
glaube ich.
Ja, ich frage mich wirklich, was das für ein Film geworden wäre mit Boyega in der Hauptrolle. Das wäre doch ganz was anderes gewesen. Naja, aber Laura, hatte dir denn auch so gut gefallen wie uns?
Ja, ich fand den auch echt gut. Also ich habe den direkt, als er im September auf Netflix rausgekommen ist, habe ich den, glaube ich, irgendwann mal an einem Abend geschaut, weil ich dachte, boah, ja, ich habe Bock auf so einen Thriller.
Jetzt kommt genau
zur richtigen Zeit. Ja, los geht's. Aber es war halt irgendwie, hat mich dann auch irgendwie überrascht und ich glaube, das hat echt viel damit zu tun, was man halt eben mittlerweile auch so erwartet, wenn so ein Thriller einem irgendwie auf Netflix über den Weg läuft, dass man dann erstmal irgendwie schon, die Erwartungen sind gar nicht so hoch und dann wird man irgendwie positiv überrascht bei dem Film. Aber ich gebe euch recht, also ich finde, Aaron Pierre war wirklich auch so dieses Quäntchen, was ihn halt einfach dann nochmal irgendwie so über die Linie gepusht hat, wo man gesagt hat, so ja, das ist wirklich ein Film, der auch in Erinnerung bleibt. Und ich habe ihn jetzt nicht nochmal extra geguckt für den Podcast. Also es ist jetzt wirklich fast ein halbes Jahr her, dass ich ihn gesehen habe. Noch nicht mal 4 Monate her, dass ich ihn gesehen habe. Und trotzdem erinnere ich mich an total viele Momente, sowohl emotional, aber eben auch vom Visuellen her. Ich fand, der war visuell auch echt gut. Und er hat richtig, richtig gute, so diese Momente, weißt du, wenn du so weißt, es geschieht ein Unrecht und wir warten die ganze Zeit darauf, dass Gerechtigkeit jetzt kommt.
Ja.
Und das sind einfach so Momente, da hast du einfach Bock drauf. So, yes. Und da sind richtig gute Momente in diesem Film drin, wo du denkst, okay, alles klar.
Ja, not so fun fact. Alles, was die Polizei zu Beginn des Films macht, ist zwar falsch, unmoralisch, aber nicht illegal.
Oh, wirklich?
Ja, also John Oliver hat das mal in Last Week Tonight über Civil Forfeiture ganz gut erklärt. Das hat halt mit dem Kampf gegen die Drogen zu tun, dem Krieg gegen die Drogen. Mhm. Und das dürfen die. Die dürfen dir dein Geld wegnehmen und du hast keine Chance, da jemals wieder dran zu kommen. Also keine realistische Chance, muss man sagen.
Oh, das ist wirklich krass. Und vor allem und auch, wie das gemacht wurde, wie ihm ja auch das Geld weggenommen wurde.
Genau. Und das hat, also ich wusste das und das hat halt nochmal dazu geführt, dass ich noch mehr invested war und ihm die Daumen gedrückt habe.
Ich war wirklich so krass sauer auf die Leute.
Ja. Okay.
Wir sind irgendwie ganz schön zornig mit unserer Top 3 hier unterwegs.
Ganz schön zornig. Ja, wir sind, das ist das 2025 wird ein zorniges Jahr, glaube ich. Ja, aber bevor wir jetzt unsere ersten Plätze verraten, habt ihr vielleicht noch ein paar Honorable Mentions, die es nicht ganz auf Siegertreppchen geschafft haben?
Ja. Ich habe Ich habe immer so honorable Mention, aka die Sachen, wo ich mich dann genau nicht entscheiden konnte, ob ich sie jetzt reinnehme oder nicht. Einen Film hatte ich da drin oder wenn ich fast reingenommen hätte, aber der kommt vielleicht auch noch später in den Top 1 irgendwo vor. Aber ich habe wirklich, das ist wirklich so ein Classic honorable Mention, weil, glaube ich, Leute den dann vielleicht auch schon wieder vergessen haben. Und zwar The Fall Guy mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Und da geht es darum, dass Ryan Gosling halt so ein Stuntman ist und dann hat der mal so einen Unfall und dann ist er aus dem Geschäft raus und dann wird er wieder angeheuert, aber quasi nicht einfach so, sondern er muss jemanden finden, der verschwunden ist. Und davon hängt so ein bisschen das Schicksal des Films ab, der von seiner ehemaligen Liebe gedreht wird. Das Spielfilmdebüt, oh, jetzt habe ich leider vergessen, wie der Film hieß, der hatte so einen richtig witzigen Namen, Metal Storm hieß der, glaube ich, der Film. Das war irgendwie so ein komischer, ich glaube, es war so ein bisschen, sollte so ein bisschen Dune sein, aber in verarscht irgendwie. Und ja, das war irgendwie für mich so, also erstmal super witzig, super coole Stunts und es war so ein bisschen so ein, wie so eine 2008er Rom-Com, so spaßige Action, wollte irgendwie nicht mehr sein, als er war. Ryan Gosling und Emily Blunt in Comedies eh immer gut und Hannah Waddingham, die wir aus Ted Lasso oder auch als Shame-Shame-Frau aus Game of Thrones lieben, ist auch drin, auch sehr witzige Rolle. Es ist wirklich, das ist auch so ein Film, wenn man einfach mal quasi ja so ein Abend hat, wo man so ist, okay, ich will jetzt nicht so was Krasses gucken, aber trotzdem eine gute und ich nenne es jetzt mal qualitativ hochwertige Zeit haben, dann kann man sich den Film angucken. Und irgendwie, also mir hat er richtig gut gefallen. Also ich glaube, ich habe den sogar auch 4 Sterne gegeben oder so. Ich habe jetzt auch Bock, gerade den nochmal zu gucken. Fand ich irgendwie gut. Habt ihr den auch geschaut oder habt ihr es nicht mehr geschafft?
Nee.
Oh, was? Oh nein. Okay, ja. Der ist, oh warte, wo ist denn der? Auf Wow oder so, glaube ich. Also der ist wirklich unterhaltsam, fand ich. Auch Ryan Gosling hat auch so ein bisschen wieder, so ein ganz bisschen Kennergy dabei. Was ja auch immer wichtig ist und schaut den mal, kann ich auch generell allen Leuten empfehlen. Ihr habt wahrscheinlich eine gute Zeit. Ja, das war mein Shoutout, was es nicht in die Top 3 geschafft. Ja, genau. War euch so?
Ich vermute mal, mit Lauras nächsten Pick werden wir wahrscheinlich wieder eher zornig, oder?
Ja.
oh, jetzt hab ich was kommt jetzt?
Noch ein Dokumentarfilm.
Ach so.
Category Woman heißt der. Ist ein kanadischer Dokumentarfilm. Und der ist eigentlich aus 2022, ist aber in Deutschland erst 2024 released worden und man kann den auf YouTube schauen, weil Arte den nämlich aufgekauft hat. Und wie wir alle wissen, hat Arte ein sehr, sehr großes Sammelsurium jetzt mittlerweile irgendwie angelegt, irgendwie auf YouTube. Da sind einfach wahnsinnig viele Dokumentarfilme. Und genau, der ist einer davon. Also wie gesagt, Kategorie Frau ist die deutsche Übersetzung. Und da geht es um 4 Athletinnen, die sich den sogenannten Sex Verifications unterziehen mussten. Durch das Olympische Komitee, wo es darum geht, herauszufinden, ob sie wirklich eine Frau sind, damit sie an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Also wir hatten ja alle, wir haben ja alle irgendwie in den letzten Jahren das immer wieder mitbekommen, dass eben solche Diskussionen eben angeheizt werden, auch durch das rechte Spektrum dann oft irgendwie nochmal irgendwie angeheizt werden oder irgendwie J.K. Rowling sich irgendwie da einschaltet und irgendwie denkt, sie müsste auch noch was dazu beitragen.
Was niemals der Fall ist. Niemand hat jemals auf ihre Meinung gewartet.
Niemand hat danach gefragt. Auch, dass Elon Musk dazu nochmal was sagt, hat auch niemand nachgefragt. Also ich glaube, ja, wenn man Bock hat, richtig sauer zu sein, dann sollte man sich diesen Film anschauen, weil das einfach irgendwie teilweise wirklich es ist einfach so krass, was einfach diesen Frauen teilweise angetan wird, irgendwie auch, also wo es dann irgendwie bis in zu Operationen geht, irgendwie, ja, es schaut den euch an, wenn ihr Bock drauf habt, aber es ist wirklich ein wahnsinnig guter Film und es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Ja, es klingt auf jeden Fall krass, aber auch, also interessant und gut, sich darüber zu informieren. Ich finde es auch irgendwie ein krasses Cherry-Picking immer mit solchen Sachen, weil so die gleichen Leute, die da sagen, okay, wir müssen jetzt an den Testosteron-Leveln oder so überprüfen, ob das jetzt in Anführungszeichen eine Frau ist oder nicht, würden sonst in einem anderen Kontext nicht sehen, dass es überhaupt unterschiedliche Level und unterschiedliche Spektren gibt. Aber in dem Fall ist es dann auf einmal wichtig, so.
Naja, und vor allen Dingen ist da ein wahnsinnig großer rassistischer Aspekt drin.
Oh ja, das glaube ich sofort. Mann, scheiße.
Also ich meine, wo dann irgendwie tatsächlich dann, keine Ahnung, da ist so eine...
Ich bin schon beim Gedanken daran zornig.
Ah, da ist so eine weiße Läuferin irgendwie aus den USA, die sich dann irgendwann beschwert hat, als irgendwie bei einer Olympiade irgendwie Frauen dann zugelassen worden sind, vor allen Dingen aus afrikanischen Ländern. Und die waren dann halt alle schneller und dann sitzt das arme weiße Mädchen dann da und sagt, guck doch, gegen was wir hier antreten müssen. Und
du denkst, vielleicht sind die einfach besser als du.
Halt einfach die Klappe.
Lauf halt schneller.
Genau, lauf halt einfach schneller.
So, sorry, Pech gehabt. Ja. Leute sind besser als du.
Ja. Okay. Also es ist wirklich, ja.
Wo kann man das schauen? Auf Arte, sagst du?
Auf YouTube.
Auf YouTube, okay.
Ja.
Na gut, dann, wenn ich meinen Abend habe, wo ich mich aufregen möchte, dann klingt das aber auf jeden Fall trotzdem so oder so nach einer wichtigen Doku. Mhm.
Ja, ich habe eher so banale, triviale noch Sachen. Ja. Und zwar zum einen möchte ich Alien Romulus noch erwähnen. Der hat mir beim ersten Mal gucken im Kino unfassbar viel Spaß gemacht, weil er auch einfach krass aussieht. Das ist einer der schönsten Filme des Jahres gewesen. Aber er fällt nach dem zweiten Mal schauen schon stark ab, hat halt eben nicht ganz so die Substanz. Also ich wurde irgendwie in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass er das Bild der Zwillinge irgendwie, dass da viel mit gespielt wird. So, ja, okay, sehe ich, aber so what? Also das gibt dem Film jetzt keine zusätzliche Dimension. Und es gibt da jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie groß drüber nachdenken könnte, außer irgendwelche Member Berries. Insofern hat er es nicht in die Top 3 reingeschafft, auch wenn ich ein großer Alien-Fan bin. Und dann ist mir dann mit Schrecken aufgefallen, dass wir Poor Things nicht mit drin haben, denn das ist auch ein 2024er Film, der ja also ganz krass bei der Kritik abgeräumt hat. Aber wir haben da auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht und da haben wir, glaube ich, auch sehr intensiv drüber geredet. Da habt ihr mir auch echt ich will nicht sagen, die Augen geöffnet, aber gute Punkte genannt, warum dieser ach so frauenfeiernde Film vielleicht doch ganz schöne blinde Stellen hat. Aber ich möchte den Film Poor Things trotzdem nochmal erwähnt haben, weil er mir ziemlich viel Spaß gemacht hat, muss man schon erwähnen. Ja. Und es sieht auch einfach krass aus. Ich glaube,
das stimmt. Unterstreichen.
Ja. Ich glaube, beide Filme kann man auf Disney Plus gucken.
Genau. Ja. Und dann hatten wir noch einen weiteren Film, der es knapp nicht geschafft hat. Und Lisa war sehr happy darüber, dass er es nicht geschafft hat. The Substance.
Es gab so einen Nachmittag, wo ich mich mental darauf vorbereitet habe, dass ich jetzt The Substance gucken muss. Und als Laura dann meinte, sie nimmt die Fußball-Doku, war ich so, oh Gott sei Dank. Weil das klang alles, was ich auch so gesehen habe, so an, man sieht ja immer dann trotzdem halt irgendwann diese Screenshots und so, ne? Und ich so, boah, das sieht auch schon ganz schön räudig aus, alles. Ich sag's, wie es ist.
Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich mir den trotzdem angucken, denn ich bin schon irgendwie gespannt auf den Film.
So ein bisschen Body Horror. Auch. Achso, ihr habt den beide noch gar nicht gesehen. Nee. Okay, also ganz kurz, Demi Moore hat ja jetzt gerade auch einen Golden Globe dafür abgeräumt. Zu Recht. Also schauspielerisch absolut grandios, was da passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich die Handlung irgendwie zusammenfassen soll. Und ich glaube, die meisten von euch haben es aber irgendwie auch mehr oder weniger schon gehört. Also es geht um eine Substanz, die dir zu einem jüngeren, schöneren, perfekteren Ich verhilft. Und der Film ist halt natürlich genretechnisch sehr, sehr stark im Body Horror angesiedelt. Und das war der Grund, warum Lisa da gar nicht so viel Bock drauf hatte. Und ich war noch so total naiv und meinte so zu ihr, ja, aber wenn du zum Beispiel Cronenberg irgendwie genießt, dann wirst du den Film auch voll gut finden. Und Lisa war nur so, aber Cronenberg ist jetzt auch nicht das, was ich normalerweise...
Das ist ja der, für mich ist das so der Typ, wenn ich an Body Horror denke, denke ich an den so als erstes. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon trotzdem intrigued von The Substance. Vielleicht ist das so ein Film, den ich mit euch gucken muss dann, damit ihr das auffangen könnt.
Das ist halt, Body Horror ist ja nicht gruselig, finde ich, ne? Nee, also Body Horror ist halt eklig.
Ja, stimmt.
Es ist halt, finde ich, ist nochmal was anderes.
Also ich kann das auch teilweise sehen, aber es kommt wirklich, kommt einfach drauf an. Also ich muss dann vielleicht einfach kurz weggucken manchmal.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch Momente, wo der Body Horror dann halt so absurd wird. Also ich habe schon an einigen Stellen, musste ich halt einfach irgendwie auch so dann lachen, weil ich habe das, Alter, was passiert hier?
Aber das habe ich auch dann manchmal bei solchen Sachen, dass ich so aus Verzweiflung lache.
Ja.
Aber dann manchmal an manchen Stellen ist es dann halt noch nicht dieses Level. Und dann sitze ich halt so und denke, okay, ich kann schon gucken, aber ich finde es halt irgendwie eklig. Und dann frage ich mich immer, wieso Leute das gucken. Also ja, sowas, so mit welchem Hintergedanken. Also ob man das dann wirklich guckt für diese Momente, wo es so skurril wird, dass man halt lacht. Oder also es einfach so ein bisschen, ja, so die einfach die Prämisse von solchen Sachen ist ja manchmal nicht so klar, was so der Appeal quasi ist. Aber das ist ja auch in dem Fall eingebunden in eine spannende Geschichte, denke ich mal. Also jedenfalls von der Beschreibung, wie ich es jetzt wahrgenommen habe.
Das war der Grund, warum es dann nicht in die Top 3
geschafft
wurde. Weil ich finde, die Geschichte ist halt dann schon sehr, also ich finde, sie ist schon sehr platt so.
Okay, na gut. Well, mal sehen. Vielleicht schaue ich es da mit euch, vielleicht auch nicht. Es bleibt spannend. Aber ist es schon irgendwo, ich glaube, auf Mubi ist es, ne?
Ja, genau. Du kannst es gucken, wenn du Mubi auf Prime abonniert hast.
Okay, na gut.
Schauen wir da vielleicht mal rein. Ja, jetzt habe ich gar keinen Übergang zum nächsten Film, denn von einem eher ekligen Gefühl geht's jetzt ins entgegengesetzte Spektrum zu einem sehr schönen Gefühl. Denn kommen wir zu unserem Platz 1. Lisa, bei dir ist es The Holdovers, könnt ihr gucken auf Wow von Alexander Payne. Und der ist in Deutschland erst im Januar 2024 angelaufen. Also zum Glück für Lisa und ihre Liste. Eigentlich ist es nämlich ein 23er Film.
Ja,
der Film spielt 1970 an einem Internat, bei dem einer der Lehrer zurückbleiben muss, um auf einen Schüler aufzupassen, der die Weihnachtsfeiertage nicht bei seinen Eltern feiern kann. Und ihr könnt es euch schon denken, es ist natürlich der strengste Lehrer des ganzen Internats und die beiden kommen am Anfang überhaupt nicht zurecht und da entspinnen sich viele lustige Situationen. Lisa, ist das dein neuer Weihnachtsfilm? Du bist ja hier die Weihnachtsfilm-Expertin unter uns.
Ja, damit kann ich mich in der Tat rühmen mit diesem fragwürdigen Titel. Es ist auf jeden Fall mein neuer Film für zwischen den Jahren. Also den muss man auch wirklich, glaube ich, in der Zeit eigentlich, obwohl man kann ihn schon auch kurz vor Weihnachten eigentlich gucken, ne? Von der Timeline kommt das hin. Aber ich finde, es ist wirklich ein guter so, man gammelt auf der Couch rum und weiß nicht, wo oben und unten ist, Ding, so was man dann gucken kann. Ich finde, der Film ist wirklich wie so eine filmische Umarmung irgendwie. Ich finde, es ist einerseits aus der Zeit gefallen, aber andererseits hat es so Themen, die irgendwie immer aktuell sind, sind halt diese persönlichen Schicksale der zwei, dann auch die Vorurteile, die sie halt gegenüber haben und dann aber auch die Verbindung, die sie irgendwann aufbauen. Und man merkt halt über den Film, man lernt die Figuren alle immer besser kennen und man merkt auch, wie die Figuren sich selbst und aber auch die quasi den Gegenüber besser kennenlernen. Und es hat mich so ein bisschen vom Vibe her an so, also es ist wie so ein bisschen so eine Mischung aus so Good Will Hunting und The Breakfast Club. Also und so dieser Vibe ist es und ich finde, der Film, obwohl der jetzt ja quasi ein aktueller Film ist, trifft halt auch wirklich dieses Gefühl von, wenn man so einen alten Film schaut irgendwie. Und ja, es ist wirklich so ein Film von, der einem so sagt, so im Endeffekt, ja, wollen doch alle irgendwie auf unterschiedliche Weise nur Liebe von anderen Menschen. Und ja, der hat auch einfach so richtig urige Figuren. Das ist auch, was mir tatsächlich positiv aufgefallen ist, was auch ein bisschen traurig ist, ist wirklich, dass es auch so, er hat auch so markante Figuren. Es ist nicht so ein Film, wo du denkst, okay, irgendwie sehen alle so sehr ähnlich aus in diesem Film. Es hat wirklich so Typen, es sind so Charaktere, die da sind. Und die machen halt alle so eine Reise im Verlauf des Films, nehmen irgendwie was mit, haben so eine Entwicklung, da gibt's am Ende, dann haben alle Figuren so ihre Momente, wo sich dann der Kreis richtig schön schließt. So, was habe ich noch vergessen? Davin Joy Randolph ist einfach eine Queen, übrigens auch dabei bei meiner von Laura umstrittenen Lieblingsserie Only Murders in the Building. Wir lieben sie. Es gibt einen Handschlag
und
im Film.
Und bei den Golden Globes ausgezeichnet.
Oh ja.
Ich glaube, bei den Oscars auch, ja.
Sie ist einfach, ich liebe sie, sie ist einfach so toll. Und es gibt einen Handschlag in dem Film, der ist einfach so emotional, so am Ende des Films. Und man ist so traurig.
Stimmt.
Und der ist so lieb und er hat so viel Tiefgang. Und es ist wirklich, ich bin wirklich froh, dass der, da hätte ich mich zu Poor Things einen Übergang gehabt, weil der ist ja quasi auch gerade so in 24 reingeslidet. 24?
Ja. Ja,
genau.
All of Us Strangers auch.
Genau, und da bei dem, was es war, es ist sozusagen, also ich bin wirklich froh, dass ich den noch nehmen konnte, weil das ist wirklich jetzt, also der ist wirklich zu einem Instant-Klassiker in meinem Kopf geworden. Also ich finde, der ist jetzt schon ein Klassiker, obwohl der erst ein Jahr existiert. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr euch diesen Lobeshymnen anschließen könnt, aber es ist wirklich, ich habe das ausgemacht und war so, oh, ich habe gerade so einen guten Film gesehen. Erstmal mein Tagebuch geschrieben, heute habe ich so einen guten Film gesehen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, vielen Dank, dass du den mit reingenommen hast, ja, weil gerne. Ich glaube, sonst hätte ich den so schnell nicht geguckt. Oh. Und also super, er spielt ja, wie ich gesagt habe, während der Feiertage und auch zu Silvester. Und gerade zu Silvester werde ich immer ein bisschen sentimental. Und das hat jetzt hier im neuen Jahr hat das echt gut gepasst. Und The Holdovers passt halt auch perfekt in dieses Gefühl. Und ich bin da sehr empfänglich für, muss ich gestehen. Mhm. Aber auch darüber hinaus ist es einfach ein richtig, richtig guter Film mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern und einem ja sehr prägnanten Stil auch, den ich ganz toll fand.
Ja, das stimmt.
Er hat so erinnert wieder an so Filme, wie sie mal gemacht worden sind.
Ja, ne?
Also der hatte so totale, so richtige Film-Vibes. Mich hat er total an Wonder Boys auch erinnert. Habt ihr den gesehen?
Nee.
Michael Douglas und Tobey Maguire und Frances McDormand. Curtis Hanson, guter Regisseur, schon lange tot, leider. Aber der hatte halt auch so, das sind wirklich so ursprüngliche Film-Vibes einfach.
Wirklich, ne? Den hat man echt irgendwie so ausgegraben aus dem letzten Jahrhundert und hierher.
Der hätte genauso gut 2000 gefilmt werden können.
Ja, oder sogar früher. Also ja, irgendwie toll. Ein toller Film.
Toll.
Guckt den alle. Das ist wirklich, aber ich bin gespannt, was ihr jetzt rausgesucht habt.
Ja, so vom Gefühl her geht's jetzt wieder in die andere Richtung bei Laura, nämlich auf Platz 2 Civil War.
Ach Gott.
Jetzt sind wir wieder alle zornig.
Ja, genau. Wenn das Internet nicht lügt, dann könnt ihr euch den auf Netflix angucken.
Das stimmt.
Von Alex Garland. Und wie ja der Name schon nahe liegt, spielt das Ganze in der nahen, immer wahrscheinlicher werdenden Zukunft. In den USA ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Und zwei Kriegsfotografinnen und ein Kriegsreporter wollen es nach Washington schaffen, bevor die Stadt gestürmt wird. Und Laura, du hast ja den Film vor kurzem nochmal angeschaut. Ja. Ist der Film denn auch beim zweiten oder gar dritten Mal schauen immer noch so stark?
Ich finde schon, also man kennt dann zwar schon die einzelnen Set-Pieces und weiß schon irgendwie, was passiert und was so die schlimmsten Momente sind. Aber also Alex Garland, by the way, da schließt sich so die Klammer wieder zu 28 Years Later, weil 28 Days Later hat er ja geschrieben, das Drehbuch. Mhm. Und hat ja auch mit Danny Boyle irgendwie lange irgendwie zusammen gearbeitet und ist ja erst jetzt mit Ex Machina 2015 in Regie irgendwie übergewechselt. Und Alex Garland hat ja nun mal so ein, also was man jetzt schon irgendwie an den Titeln gemerkt hat, ne, 28 Days Later, Sunshine hat er auch geschrieben. Das ist immer alles so dystopische Zukunftsfantasien, die aber gleichzeitig immer irgendwie so an der Schnittstelle sitzen, irgendwie zwischen so philosophisch und dann Technologie, existenzielle Fragen spielen da rein. Und die fordern dich halt auch immer wieder so ein bisschen heraus, irgendwie dich mit so den dunklen Seiten der Menschheit auseinanderzusetzen und gerade was irgendwie so menschliche Ambitionen angeht, irgendwie die potenziellen Gefahren von unseren eigenen Schöpfungen irgendwie angeht, ne? Also wenn du jetzt so Ex Machina irgendwie so denkst und so. Und das ist immer so ein bisschen düster und stilisiert. Und was mir auch aufgefallen ist bei seinen Filmen, ist, die hinterlassen immer mehr Fragen als Antworten. Das ist auch so ein Klassiker irgendwie für ihn. Das ist ja was, glaube ich, einige Leute an Civil War irgendwie gestört hat, dass sie so das Gefühl hatten, irgendwie so, ey, kriegen wir hier eigentlich auch Antworten oder sind das einfach nur Fragen, die uns entgegenballern?
Ach krass, okay.
Also mehrere Leute haben den als nicht politisch empfunden. Ich persönlich nicht unterschreiben kann, weil ich
auch das Gegenteil gehört. Ich habe das Gegenteil ganz viel gehört tatsächlich. Deswegen war ich gerade so überrascht, dass auch andere Leute das so wahrnehmen. Aber fair.
Ich glaube, es hat halt polarisiert und das ist ja auch wiederum genau das, ne? Also Civil War ist ein polarisierender Film über auch ein polarisierendes Thema. Genau. Und ich finde, der hält immer noch das, was er beim ersten Gucken hatte. Der ist beim zweiten Mal, beim dritten Mal auch immer noch verstörend. Aber irgendwie auch anders verstörend. Man kriegt halt noch mal ein bisschen mehr die Nuancen mit, ne? Also, dass zum Beispiel, ich glaube, das ist vielen beim ersten Mal schauen irgendwie auch so ein bisschen entgangen. Also, wie in so Nebensätzen halt irgendwie die Situation etabliert wird. Also das finde ich wahnsinnig smart zum Beispiel, weil das ist ja immer dieses Informationsdumping, was du dann halt irgendwie ganz oft irgendwie entweder in Voice-Over am Anfang irgendwie entgegengeschmettert bekommst oder dass du es dann irgendwie anderweitig dir dann halt irgendwie nochmal so präsentiert bekommst. Hier musst du es dir eher so ein bisschen erarbeiten. Also dann gibt es irgendwie so einen Nebensatz irgendwie, war das eine kluge Idee vom Präsidenten, dass er die dritte Wahl Wahlperiode Amtszeit. Irgendwie durchgesetzt hat, Amtszeit durchgesetzt hat, genau. Wo wir ja alle wissen, ne, also ich meine, das ist ja, da kommen wir wieder in die Realität rein, ne, dass dann, wenn halt ein Trump sagt, ihr müsst nur noch einmal wählen, dann machen die wieder, weil dann haben wir das gefixte Problem mit dem Wählen. Das ist ja genau das, ne? Und ich finde, wo wir dann eben auch nochmal so die Realität sich widerspiegelt, ist halt genau dieses irgendwie, es kann halt wahnsinnig schnell gehen. Gerade wir in Deutschland wissen das aus unserem Geschichtsunterricht, wie schnell das gehen kann, dass sich halt auf einmal Demokratien in Diktaturen verwandeln. Und der Film macht nochmal klar, wie das dann halt so weitergeht und wie vor allen Dingen die Individuen sich dann halt bewegen werden in diesem Chaos und vor allen Dingen dann noch dazu in einem Land, also ich weiß nicht irgendwie, also ich meine die USA, in den USA gibt es halt einfach mehr Waffen als Menschen. Was passiert, wenn da ein Bürgerkrieg ausbricht? Ne? Also ich habe das mal für euch rausgesucht, also das letzte Survey von 2018 gibt an, dass es etwa 393 Millionen zivile Schusswaffen gibt in den USA und es gibt 334 Millionen Menschen. Das heißt, auf 100 Menschen kommen 120 Waffen. Und was passiert, wenn ein Bürgerkrieg ausbricht? Ne? Und das verfolgt Alex Garland. Ne? Und was wir auch im Podcast damals besprochen haben, was ich halt so gut finde, ist, dass er halt die Wahl trifft, dass er halt eben aus der Perspektive von einer renommierten Kriegsfotografin, die eben international weltweit eben solche Konflikte schon angefangen hat, dass er das eben genau diese Perspektive nutzt, weil ja, das hat was von nicht politischem, ne, dass man halt sagt, okay, man fängt das halt ein, ne, sie sagt im Film irgendwie so eine, also wir nehmen das auf, damit andere Leute das bewerten können, damit andere Leute eben auch aus den Fehlern lernen. Er hat halt diese Fotos von woanders, von den Konflikten nach Hause geschickt und hat gehofft, dass die Leute daraus gelernt haben. Und das ist halt eben nicht passiert und das hat sie auch so ein bisschen desillusioniert, ne? Also sie hat so den Glauben daran verloren, dass die Menschheit sich irgendwie noch selbst retten kann. Und genau, und auf diese Reise werden wir mit Gesang hingenommen, mit diesen ganzen moralischen grauen Feldern. Und ich fand den Film toll. Ich fand den Film einfach, der hat einfach angeregt zu einer Diskussion, angeregt zum Nachdenken. Und genau, also wer da noch mehr drüber hören will, wie gesagt, wir haben da eine ziemlich lange Podcast-Episode drüber gemacht. Fabian, das waren nur wir zwei, oder?
Das waren nur wir zwei, genau.
Echt? Ja, das kann gut sein, weil ich hab den ja auf jeden Fall mit dir in der Pressevorführung gesehen. Das weiß ich noch, weil wir danach beide völlig zerstört im Winter auf einer Bank vor so einem Dönerladen saßen und so eine philosophische Debatte über die weltpolitische Lage hatten. Ja. Und das ist auch der Film, den ich quasi, wo ich überlegt hatte, ob ich ihn in die Top 3 nehme oder halt als Special Mention nehme. Aber dann war ich so, es geht um unsere Lieblingsfilme und ich kann nicht sagen, dass das zu meinem Lieblingsfilm gehört, weil der Film einfach zu schlimm für mich ist. Ich finde, das ist ein krass guter Film, einer der besten Filme des Jahres, aber ich habe tatsächlich auch im ganzen Jahr immer wieder einfach zwischendurch an diesen Film gedacht und an irgendwelche Szenen aus diesem Film gedacht. Also der hat mich wirklich bis heute irgendwie verfolgt. Ich habe immer noch Angst vor Jesse Plemons. Ich war gestresst. Also einfach krasser Film, ja. Aber ich habe ihn nicht genommen, weil ich einfach durch dieses Gefühl, weiß ich nicht. Also ich habe auch Lust, ihn nochmal zu gucken, aber ich weiß nicht. Alles, was du bis jetzt gesagt hast, genau, unterschreibe ich auch so. Und mir fällt gerade ein, ich habe zu ungefähr der Zeit so eine Doku geguckt über die US-Wahl und da haben die halt auch Trump-WählerInnen interviewt und dann war halt auch eine so, keine Ahnung, also wenn es nur die Möglichkeit gibt, das mit einem Bürgerkrieg zu lösen, dann muss man es eben machen, ne? Alles für die USA. Und ich nur so mit dem Hintergrund von diesem Film so, oh Gott. Ja, also es war wirklich sehr eingängig und sehr eindrucksvoll, sehr schlimm, irgendwie auch sehr nuanciert, aber auf jeden Fall so eine krasse filmische Erfahrung. Ja, kann man sich
ja, das
mal
habe ich ihn genommen, weil der löst was aus.
Ja, der hat wirklich viel bei mir ausgelöst, dieser Film.
Ja.
Ja. Und es war auch so unfassbar spannend, du hast es, glaube ich, schon erzählt.
Ja.
Und viele Filme im abgelaufenen Jahr oder auch vor allem im Jahr davor, so der größeren Filme, haben mich so total indifferent zurückgelassen oder ich habe mich mega gelangweilt im Kinosaal, kam auch oft echt vor. Und ich finde, die ganzen Leute, die diese langweiligen Filme inszeniert haben, die sollen alle mal bei Alex Garland in die Schule gehen, der weiß, wie man so einen Film machen kann, der einen richtig packt.
Aber hattet ihr, muss ich ganz kurz nochmal fragen, habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass der Film zwar einmal kurz besprochen wurde, es kurz so ein bisschen Diskussion drum gab, jetzt um welche Seiten und dies, das, aber dass der insgesamt ein bisschen unter dem Radar geflogen ist? Weil ich hatte nämlich das Gefühl und ich finde es so unrecht.
Ja, aber es wundert mich jetzt auch nicht. Es ist ja, ich weiß nicht, es ist ein Independent-Film, aber es ist halt ein eher kleinerer Film von A24. Ja. Also der hat auch schon eher ein kleineres Filmpublikum. Es ist jetzt nicht der große.
Ich hätte gedacht, wegen Alex Garland, dass vielleicht noch mehr Leute auch.
Also dafür ist es einfach zu klein. Es ist nicht Barbie. Also.
Das stimmt. Das Gegenteil ist Anti-Barbie.
Ist Anti-Barbie, ja. Genau. Ich würde sagen, weil wir ja schon so intensiv drüber geredet haben in unserer Podcast-Folge, kommen wir dann zu meinem Platz 1. Wobei auch da haben wir sehr viel in einer Podcast-Folge drüber geredet. Man könnte wirklich meinen, wir hätten hier noch einen Film-Podcast laufen. Keine Ahnung. Nämlich Dune Part 2 von Denis Villeneuve, den ihr euch auf Wow anschauen könnt, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Ich finde, also es ist ja hier so die Liste der besten Filme für uns. Und bei dem ersten Teil war es so, da hatte ich so Respekt für den Film. Also technisch gesehen konnte ich das alles wertschätzen. Aber ich hatte nicht wirklich viel Spaß mit dem Film. Und mit Dune Part 2 hatte ich deutlich mehr Spaß als mit dem ersten Teil. Also klar, inszenatorisch ist das alles immer noch super, aber was mir bei Filmen von Denis Villeneuve immer so ein bisschen auffällt oder was mich stört, ist so, dass die menschliche, emotionale Komponente oft zu kurz kommt. Und hier ist es jetzt endlich so, dass Paul Atreides, die Hauptfigur, die wird hier, spielt hier einen aktiveren Part. Er wird jetzt auch endlich mal wie im ersten Teil wird er ja wirklich nur von A nach B geschubst und hier fällt er auch jetzt endlich mal Entscheidungen. Er bekommt ein Love Interest zur Seite gestellt, was das Ganze auch sehr viel menschlicher macht, es menschelt mehr und das hat mir eben sehr viel besser gefallen. Bevor ich aber auf die Probleme des Films nochmal zu sprechen komme, ich glaube, keiner von euch hat den in den Entwurf reingetan, in unser Entwurfdokument, so wo wir gesammelt haben, welche Filme man denn nehmen könnte. Also kam das so gar nicht für euch in Frage? Lisa, für dich gar nicht?
Ja, ich habe das ja auch schon in einem anderen Podcast gesagt mit Dune. Ich bin immer so ein bisschen, ich wundere mich immer über mich selber so ein bisschen, weil ich ja eigentlich Science Fiction sehr, sehr gerne mag und ich respektiere Denis Villeneuve auch total für diese Welt, die er da erschaffen hat und vor allem beim ersten Film wie ich gedacht habe, krass, das ist irgendwie so, man kennt jetzt einige der Bilder schon irgendwie so aus zum Beispiel neueren Star Wars Filmen, aber gleichzeitig fühlt es sich irgendwie so alt an und die Geschichte ist ja sozusagen auch der Ursprung dieser oder vieler Science-Fiction-Filme und so. Und wirklich alles Technische halt auch der Hans Zimmer-Score. Ich habe jetzt heute nochmal in den zweiten, also Film, den Score vom zweiten Film reingehört und ich bin immer noch so, ich weiß nicht, ob es der. Also es gehört nicht zu meinen Lieblingsscores von ihm, aber ich finde, der macht immer so, halt hat dieses Maschinelle gut eingefangen. Und es gibt so ein Instrument, das wie so rieselnder Sand klingt. Das passt natürlich auch super gut. Aber generell, was ich sagen will, Dune, irgendwie aus irgendeinem Grund holen mich diese Filme nicht ab. Ich komme irgendwie nicht richtig rein. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal irgendwie, keine Ahnung, viermal rauf und runter ballern muss, um mir das ins Gehirn zu prügeln. Aber irgendwie ist das so. Ich weiß, die ziehen sich dann auch teilweise so. Und es ist ja nicht so, wir haben ja gerade auch über All of Us Strangers geredet, wo man ja auch so eine ähnliche Aufmerksamkeitsspanne braucht. Und die habe ich dann ja für sowas. I don't know. Es ist
wahrscheinlich zu weit weg von deiner Lebenswirklichkeit, weil es ist halt Science-Fiction.
Aber das ist absolut nicht das Problem. Okay. Also ich lese und gucke Sachen, die könnten nicht ferner entfernt von meiner Wirklichkeit sein. Ich finde die auch nicht schlecht. Es ist einfach nur so, ich gucke das mir an und bin so, oh ja. Und dann denke ich mir noch manchmal, wieso ist Timothée Chalamet irgendwie White Boy Jesus und befreit jetzt diese Leute, aber das haben wir auch noch, habt ihr wahrscheinlich auch im Podcast besprochen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, überzeugt mich. Ich bin so, ich will das irgendwie mehr mögen, aber ich finde es immer so ganz gut. Aber ich bin nicht auf diesem Hype-Train von Dune irgendwie. Hm. Ja.
Ja, kann ich verstehen, ist okay.
Ich will es aber irgendwie sein, aber ich kann es einfach nicht.
Nee, aber das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe, wo ich so die Kritik nachvollziehen kann, dass das nicht die Stärke des Films ist. Also du guckst ihn nicht, weil dir das Schicksal von Paul Atreides so sehr ans Herz geht.
Guckst du für die Vibes.
Sondern es geht um die Vibes, es geht um den Look. Ich meine, es spielt halt wieder fast nur auf einem Wüstenplaneten und es sieht halt trotzdem unfassbar krass aus. Die Action-Szenen sind auch echt gut.
Mhm. Aber Dune 2, muss ich sagen, Rebecca Ferguson, die Entwicklung, die ihr Charakter da macht und wie sie das spielt, fand ich sehr gut. Mhm. Auch gruselig, auch gut.
Ja. Ich würde gern noch ein bisschen über so das Problem des Films reden. Klar ist es eigentlich ein Podcast, wo wir sagen, so die besten Filme. Aber ich muss trotzdem meinen besten Film vom Platz 1 auch noch ein bisschen kritisieren. Weil das haben wir nämlich, finde ich.
Fabian sägt an seinem eigenen Stuhl.
Ja, ich säge auf dem Ast, auf dem ich sitze. Das haben wir nämlich in dem Podcast oder in der Podcast-Folge, die wir dazu gemacht haben, finde ich, nicht so gut rausgearbeitet, was denn jetzt eigentlich so das Problem ist von dem Film. Jetzt muss man dazu sagen, das liegt an dem Ausgangsmaterial, also da kann Denis Villeneuve nichts dafür. Das ist halt einfach in der Geschichte so drin verankert. Und zum einen ist es eben, der Film oder die Geschichte wurde ja von Frank Herbert so erdacht als Kritik an charismatischen Anführern. Also das heißt, wir sollen alle Paul Atreides cool finden und dann ruft er halt den Dschihad aus am Ende. Also dass dann Milliarden von Menschen sterben oder wahrscheinlich sogar mehr, keine Ahnung. Und das soll uns so ein bisschen so, oh nein, dem haben wir so die ganze Zeit die Daumen gedrückt und jetzt tut er so grausame Dinge. Und das funktioniert halt in den ersten beiden Filmen noch nicht so wirklich.
Nee, ich habe ihnen nicht die Daumen gedrückt so richtig.
Okay. Ich rede jetzt von den Büchern, meine ich. Und deswegen hat ja dann Frank Herbert auch extra noch den zweiten Teil geschrieben, weil so ein bisschen so wie bei Starship Troopers, also das ist einfach, oder wie bei keine Ahnung, Apocalypse Now, so dass die Leute so, nein, ihr sollt es nicht cool finden, wie die da mit den Helikoptern die Leute niederschießen. Das ist Krieg, das ist scheiße. Okay, dann schreibe ich halt das Buch noch mal ein zweites Buch und zeig euch mal, wie kacke das alles ist. So, okay, verstehe ich, aber was der Film halt trotzdem macht, so ist dieses Ganze mit dem White Savior Trope. Und darüber haben wir ja auch schon viel geredet. Das ist halt, du kannst es drehen und wenden, wie du willst, aber es ist immer noch ein weißer Typ, der halt von irgendeinem fremden Planeten kommt und den arabisch angehauchten Einwohnern zeigt, wie man sich gegen die Unterdrücker auflehnt. Und was ich auch so problematisch finde, ist es einfach so mein Problem mit den Fremen. Man könnte ja den Film auch so lesen als Plädoyer, unterdrückten Völkern bloß nicht zu helfen. Oder man könnte es auch so lesen, dass man die Menschen im Nahen Osten unter der Knute halten soll, weil die sonst die ganze Welt mit ihrem Fanatismus überrennen. Und das ist, glaube ich, nicht absichtlich die Aussage des Films, aber es ist schon sehr unglücklich, dass die Fremen so dargestellt werden, wie eben ja so Menschen, die du halt ganz leicht manipulieren kannst, dass sie dann zu Millionen fanatisch in den Krieg ziehen und großes Leid über die Galaxis bringen. Und das ist einfach, das kannst du nicht lösen, das liegt halt einfach in der Geschichte mit drin. Blöd. Aber nichtsdestotrotz, ich finde ja, wenn man sowas, man kann sowas also acknowledgen, also anerkennen, dass du sowas irgendwie so einen problematischen Teil hat, ob jetzt das absichtlich ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, der Film ist trotzdem halt ein krasses Brett gewesen Anfang des Jahres, auch von der technischen Seite, aber er hat mir diesmal eben auch von der menschlichen Seite sehr gut gefallen.
Ja, man muss ja auch sagen, dass ja über die Bücher immer gesagt wurde, die sind unverfilmbar, und dafür, dass es unverfilmbar ist, hat Denis Villeneuve schon ganz gut gefilmt.
Gibt es zu viele Filme?
Gibt es auch vielleicht zu viele? Ich weiß nicht, Laura, du hast dich noch gar nicht geäußert. Möchtest du noch deinen Sand dazu geben?
Ich war ja in dem Podcast über den Film. Also bei mir wäre der jetzt nicht auf die Top 3 gerutscht, weil ich Ich fand den ersten Film, also anders als Fabian, fand ich den ersten Film erstmal richtig krass gut so und der hat mir richtig Spaß gemacht. Und da ist mir aber dann auch aufgefallen, dass ich den gesehen habe, aber glaube ich ungefähr so 2 Wochen später schon gar nicht mehr über ihn nachgedacht habe. Mhm. Und das geht mir ganz oft mit Denis Villeneuve-Filmen so, dass ich so erstmal irgendwie so voll so ein Brett, irgendwie mit so einem Brett ins Gesicht geschlagen werde und so rausgehe aus dem Kino und denke so, wow, okay, krass. Und dann aber irgendwie das gar nicht so nachhalt.
Auch bei Arrival?
Ja, Arrival ist wahrscheinlich noch so eine große Ausnahme. Ja,
da habe ich sehr lange drüber nachgedacht noch.
Ja, aber auch nicht so, aber ja, das okay. ist eine Ausnahme. Und ich finde, bei Dune, bei dem ersten Film ging es mir so. Und der zweite Film, da hatte ich einfach zu viele Momente, wo ich halt so einen persönlichen, ich habe einen Ick gekriegt von dem Film, okay. weil ich so dachte, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? Warum ist denn jetzt irgendwie, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, genau. Warum ist denn Stilgar der? Es wird irgendwie im ersten Film irgendwie so inszeniert, irgendwie als so richtig krass cool und voll der, also weiß voll viel und so weiter. Und dann wird er irgendwie im zweiten Film halt eben zu diesem Comic Relief und
so ein Fanboy auf einmal auch.
Ja, und aber der hat halt so da, der ist so unernst irgendwie die ganze Zeit. Und man kann ihn nicht, also ich kann ihn nicht ernst nehmen und ich soll ihn auch nicht ernst nehmen, sondern ich soll über ihn lachen.
Es gab auch voll viele Memes zu ihm.
Ja, genau. Und das fand ich irgendwie so, okay, hä? Und genau, also Fabian und ich haben ja eben auch schon drüber gesprochen, dass ich halt ganz viel dann irgendwie darüber nachgedacht habe, wie problematisch ich halt die Darstellung finde von den Fremen und also gerade auch durch ihn. Und das hat mich dann mehr beschäftigt als der Film selbst und auch Paul Atreides selbst, weil da war ich halt irgendwie so, ja, okay, ich verstehe die Reise, wir sollen das jetzt irgendwie, wir sollen ihn folgen, wir sollen ihm irgendwie auch anhimmeln, aber mache ich nicht. Ich finde da Zendayas Charakter dann wieder interessanter, so, aber irgendwie, ja, also es hat mich einfach nicht abgeholt, dieser Film hat mich nicht abgeholt und deshalb wäre er bei mir nicht in den Top 3 gelandet. Ja.
Ja, passiert, ne? Also es ist okay.
Halt. Man hörte davon.
Ja. Es wird ja dann einen dritten Teil geben, wenig überraschend. Das Drehbuch befindet sich auch bereits in Arbeit und die Dreharbeiten sollen voraussichtlich 2026 beginnen. Wenn ihr die Wartezeit auf Dune 3 nicht aushaltet, dann kann ich euch auf unser Video verweisen, das wir dazu gemacht haben. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit unserer Top 3. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand, das Filmjahr 2024 war echt gut. Nicht so viele große Blockbuster, aber was für uns als YouTube-Kanal natürlich schwierig ist. Aber es gab viele tolle Filme. Ich glaube, ich habe sogar mehr Filme positiv bewertet als im vergangenen Jahr. Also ich bin ganz zufrieden.
Ich dachte auch gerade so, weil zwischenzeitlich haben sich ja viele Leute darüber beschwert, wie schlecht das Filmjahr 2024 ist. Und ich glaube, vielleicht ist das wirklich auch eher auf die Blockbuster dann bezogen gewesen, weil wir haben schon ein paar gute Sachen ausgegraben hier.
Ja.
Ja.
Genau. Du kannst gerne weitergehen. Wir haben ja Anfang gesagt, auf welche Filme wir uns freuen. Mhm. Hoffentlich werden die dann auch alle was. Und ich bin gespannt, welcher von diesen Filmen dann in unserer Top 3 nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres auftaucht. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was war denn euer Lieblingsfilm 2024? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, auf ein tolles neues Filmjahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Adrian Martin, Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.